Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie nichts hören über die Lautsprecher. Ich habe kein Mikro in der Hand, sondern ein Aufnahmegerät. Ich nehme den Vortrag heute auf und will den dann online stellen. Ja, also, dass Sie sozusagen auch die Möglichkeit haben, so auch später nochmal darauf zurückzugreifen. Deswegen wundern Sie sich nicht und denken nicht, warum hält er das Mikro nicht ein bisschen näher vor den Mund? Wir hören ja gar nichts. Also, Sie werden auch durch die Lautsprecher nichts hören. Ich muss bis hinten hin sozusagen mit lauter und kräftiger Stimme vortragen. Das mache ich aber gerne. Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein darf. Und diesmal mit diesem Thema, ich stelle mich noch ganz kurz vor, ein bisschen, was wurde ja schon gesagt, damit Sie wissen, wer hier vorne steht. Peter Köster ist mein Name, 49 Jahre bin ich alt, bin verheiratet und bin mit 3 Vorträgen in Deutschland und auch in Belgien mittlerweile unterwegs. Und der, um den es heute geht, das ist halt der über die Handynutzung bei Kindern und Jugendlichen, das ist ja ein heißes Eisen. Wobei, man muss so ein bisschen sagen, also ich habe das Gefühl, so die erste Welle ist schon wieder durch. Also es beruhigt sich langsam wieder. Es hat sich jetzt sozusagen auch an Schule so ein bisschen etabliert, dass man das Handy natürlich auch benutzen kann, wenn es im Unterricht sinnvoll ist. Und diese erste große Ablehnung ist, glaube ich, weg. Jetzt kommt aber so die zweite Welle hinterher, die eigentlich so, ja, so subkutan kommt, nämlich die Datenschutzwelle. Jetzt dürfen also ja im Grunde, wenn also Schüler jetzt das Handy im Unterricht einsetzen, dann dürfen sie aber eigentlich nichts mehr auf dem Handy speichern. So, und das macht natürlich dann keinen Sinn, wenn die vielleicht einen tollen kleinen Film gedreht haben oder ein Hörbeispiel zu irgendwas haben oder Messdaten aufgenommen haben. All das ist eigentlich jetzt nicht mehr möglich, weil es datenschutzrechtlich nicht erlaubt ist, dass auf privaten Endgeräten von Schülern Teile des Unterrichts abgespeichert werden. Tja, da beißt sich die Katze in den Schwanz, würde ich mal sagen. Und ich glaube, da muss man nochmal nachjustieren und ich glaube, auch Schulen müssen da vielleicht ja sich auch nochmal finden und überlegen, wie gehen wir damit um. Denn eigentlich machen wir uns nichts vor, ist das Handy in der Schule, im Unterricht, da, wo es Sinn macht, ein super Werkzeug. Also ich bringe mal nur 2 Beispiele aus dem Physikunterricht. Ich unterrichte selbst auch Physik. Es gibt wunderbare Apps. Ich habe das letztens auf einer MINT-Konferenz gesehen. Da legen Sie ein Handy in eine Plastiktüte, hängen das an eine Spiralfeder, ziehen an der Tüte und dann schwingt das so hin und her und hoch und runter und dann wird halt die Schwingung gemessen und dann können Sie das auf dem Handy direkt ablesen. Oder Sie nehmen das Handy, legen das in eine Salatschleuder, stopfen das ein bisschen aus natürlich und schleudern und dann misst das Handy die Zentripetalkraft. Ne? Was das ist, egal, aber es misst das halt. So, es misst das, also irgendwas Kompliziertes. Ne? Hört sich schon kompliziert an und das ist auch kompliziert, wenn Sie das aufbauen. Also wenn Sie das jetzt aufbauen wollen in der Schule und das sollen auch noch alle machen, ach, das dacht keiner, das ist viel zu aufwendig. Und mit so einem Handy, weil es ein super Gerät dafür ist, oder im Englisch- oder im Französischunterricht, da hat man eine Kamerabox und dann wird da was gesprochen und aufgenommen und so weiter. Also eigentlich total super, weil es halt so einfach nutzbar ist und jeder hat es ja dabei. Also die vergessen ja eher ihr Etui oder, keine Ahnung, Sportsachen, Turnbeutel, aber das Handy haben sie halt immer dabei, ne? Deswegen kann man als Lehrer immer sicher sein, wenn man das will, das ist man da. Also das wird so gut wie nie vergessen. So, apropos, ne? Falls Sie es vergessen haben, ist nicht schlimm. Das passiert immer. Also ich, ich habe es bei mir jetzt im Flugmodus. Und wenn es klingelt, ist egal. Also das ist so der eine Vortrag. Ich habe noch 2 andere. Der andere, ja, der ist in Aachen mittlerweile auch eigentlich so durch, würde ich mal sagen. Da geht es um die Pubertät, da geht es um den Gehirnumbau von pubertierenden Jugendlichen. Da war ich auch gerade vor 2 Tagen, glaube ich, in der Aula Carolina. Das hat auch wieder großen Spaß gemacht. Und dann habe ich noch einen dritten Vortrag. Da geht es um was ganz anderes. Da geht es nämlich um die ersten 1000 Tage im Leben eines Kindes. Und zwar berechne ich die ersten 1000 Tage mit dem Zeitpunkt der Befruchtung. Den Akt an sich, den lassen wir aus, ja. Den kann sich ja jeder vorstellen. Aber dann, was so passiert. Und es ist halt so wunderbar, denn wenn man einfach schon weiß, dass die Eizelle im Körper einer Frau als Fremdkörper betrachtet wird, aber im Moment der Befruchtung ein Signal gegeben wird und dann alles dafür getan wird, dass diese Eizelle geschützt wird. Also da bricht ein Automatismus los, der ist so fantastisch. Und man hat mittlerweile herausgefunden, dass vieles, wovon wir immer geglaubt haben, das sind die Gene und das ist alles genetisch aufgesplittet und programmiert. Mittlerweile weiß man, das wenigste davon ist genetisch determiniert und das allermeiste über Erziehung. Und es hat aber auch wieder Einfluss auf die Gene und zwar auf das An- und Abschalten von Genen. Und das ist ein hochspannender Bereich und vieles entwicklungsbiologisch findet halt schon vor der Geburt statt und das beleuchte ich. Heute geht es aber um was anderes, heute geht es um das Handy und da sind die Kinder dann doch schon etwas älter und damit sie sozusagen nicht erschlagen werden von irgendwelchen Apps oder Internetseiten, die ich ihnen mitteile, die ich ihnen empfehlen möchte, habe ich das für sie vorbereitet. Sie finden das auf meiner Homepage peterkoester.de, da habe ich das für Sie vorbereitet und da sind diese Sachen schon hinterlegt. Deswegen brauchen Sie sich das gar nicht mitzuschreiben. Es reicht, wenn Sie dann auf der Homepage gucken und sich das angucken. Da ist dann zum Beispiel eine App, die heißt ZombieGuard. Diese App habe ich mit draufgesetzt, weil es eine App ist, die verhindert, wenn Kinder im Straßenverkehr das Handy anschalten und sich zum Beispiel zu Fuß fortbewegen, dann geht das Handy aus. Bleiben die stehen, geht es wieder an. Bewegen sie sich wieder, geht es wieder aus. Fahren sie mit dem Fahrrad, bleibt das Handy aus. Fahren sie mit dem Auto oder mit dem Bus, geht das Handy an. Also es wird im Grunde, ist das eine Einrichtung, die dafür sorgen soll, dass die Kinder und Jugendlichen, während sie am Straßenverkehr teilnehmen, als Fußgänger oder Fahrradfahrer, nicht ihr Handy benutzen dürfen. Und das fand ich ganz sinnvoll. Das war ein Entwickler aus Berlin, der hat mich angerufen, hat gefragt, ob ich auf diese App vielleicht mal hinweisen kann. Habe ich gedacht, wenn mich jetzt jeder anruft, der irgendwie eine App entwickelt hat, dann klingelt ständig das Telefon. Aber der war der Einzige. Und habe ich gedacht, ach, warum eigentlich nicht? Es ist ja eigentlich eine ganz pfiffige Idee. Und ganz ehrlich, achten Sie mal drauf, wie oft das vorkommt, aber nicht nur bei Jugendlichen. Also das ist halt auch etwas, da möchte ich heute eine Lanze brechen für die Jugendlichen. Wir müssen unser eigenes Verhalten auch sehr, sehr stark in den Blick nehmen und reflektieren. Ja? Und das werden wir heute auch tun. Es gibt, wenn es so um digitale Medien geht und um die Nutzung von digitalen Medien, eigentlich zwei sehr krasse Positionen, die sich so gegenüberstehen. Auf der einen Seite haben wir einen sehr bekannten Verfechter dafür, dass man sagt, eigentlich alle digitalen Medien aus der Schule raus, keine Handys, keine Tablets, keine Computer. Das ist Manfred Spitzer, ein bekannter Hirnforscher in Deutschland, der sich sehr bemüht um die Hirnforschung und vor allem auch das, was so in Schule sozusagen dann irgendwann mal ankommt. Er hat da wirklich für viele so Neuland betreten, wenn es ums Lernen geht. Aber wenn es um digitale Medien geht, hat er eine sehr, sehr krasse Haltung, dass er sagt, nein, das macht dumm, das brauchen wir nicht. Ich glaube, was dahinter steht als Hinweis, ist eigentlich viel mehr, dass, und da hat er nicht Unrecht mit, dass er sagt, es kommt auf die analogen Beziehungen an, es kommt auf die Beziehung in der realen Welt an, es kommt auf die Aufgaben in der realen Welt an, auf die Herausforderungen in der realen Welt. Und wenn wir Kindern das nicht ermöglichen, dann holen die sich das in der digitalen Welt. Damit hat er recht. Aber deswegen auf so Werkzeuge zu verzichten, das ist so, als würde man sagen, im Matheunterricht nehmen wir jetzt auch keinen Taschenrechner mehr. Ja? Also dass, wenn es ein Werkzeug, wenn das Handy ein Werkzeug ist, ein Smartphone ein Werkzeug ist, dann kann es eingesetzt werden. Das, was er eigentlich anprangert, ist, wenn das Handy ein Bedürfnisbefriedigungsgerät wird und man sozusagen seine inneren Bedürfnisse und seine inneren Neigungen darüber immer mehr befriedigt. Zum Beispiel, dass man permanent in Kontakt mit anderen ist, weil man das Gefühl hat, man vereinsamt sonst. Ich glaube, das steht da so ein bisschen hinter. Auf der anderen Seite haben wir eine Position, da muss man sich dieses Bild erstmal angucken, damit man weiß, was ist das überhaupt? Also auf jeden Fall heißt es hier, so früh wie möglich anfangen mit digitaler Welt. Also das ist so ein Pipi-Töpfchen, ja, also auch für mehr als nur Pipi gedacht. Und da ist ein iPad-Halter dran. Und da können also Kinder, während sie Pipi machen oder ihr Geschäft erledigen, können die dann schon wischen. Und, also nicht jetzt, sondern können die auf dem Bildschirm schon mal wischen und können sich dann Filme angucken. Und das kann man bei Amazon bestellen, kostet glaube ich 49 Euro. Und dann sind ja immer so Rezensionen, so Produktrezensionen. Und da stand dann bei, seitdem wir dieses Töpfchen haben, macht unser Kleiner besser Pipi. Da habe ich so gedacht, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, Gott, wie sind wir eigentlich alle trocken geworden? Also, dass wir das geschafft haben. Und das ist natürlich echt, also da muss man wirklich sagen, das ist wirklich nicht in Ordnung. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, und dann gehe ich wirklich auch absolut mit Spitzer, dass diese Heranführung an digitale Medien eigentlich ja aus einem Druck heraus passiert, der bei Eltern so da ist. Und nach dem Motto, die müssen da früh drauf vorbereitet werden, weil sonst kommen die irgendwie in der Wirtschaft später nicht klar. Das finde ich ist totaler Humbug. Also mit den Medien, mit denen wir uns heute beschäftigen, wenn die mal 25 sind, dann gibt es was ganz anderes. Das ist so das eine. Und es kommt noch was anderes hinzu. Kindergehirne sind langsame Gehirne, sehr langsame Gehirne. Sehr gut vernetzt, doppelt so gut vernetzt wie unsere Erwachsenengehirne, aber sehr langsam. Das kann man sich daran festmachen, dass, also wenn ich mit meiner zweijährigen Tochter über die Straße gehen würde, dann ist sie noch nicht in der Lage, die Geschwindigkeit von Fahrzeugen richtig wahrzunehmen und zu berechnen in der Kürze der Zeit. Also dafür ist die Geschwindigkeit noch nicht da. Und diese Geschwindigkeit braucht man aber auch, damit man sich zum Beispiel Filme angucken kann. Was für uns völlig normal ist, ist für Kindergehirne viel zu schnell. Und wenn man Kinder vor Bildschirme setzt und die gucken die ganze Zeit, Denn das Verlockende fürs Gehirn ist, es kann nicht weggucken. Dann überfordern wir Kindergehirne. Die durchschnittliche Bildschirmzeit bei den 2- bis 6-Jährigen in Deutschland liegt bei 42 Minuten im Schnitt pro Kind pro Tag. Also jedes 2-jährige Kind sozusagen auch 42 Minuten pro Tag vor Bildschirm. Das ist viel zu viel. Und das, was da gesehen wird, das muss verarbeitet werden. Und oft werden Kinder davor geparkt. Ja? Und wenn sie davor geparkt werden, dann sind die auch ruhig, weil das Gehirn ist beschäftigt. Aber danach kann das Gehirn sozusagen aus dieser Schleife nicht rauskommen und das Kind wird wieder nervöser. Oft ist die Folge, dass es dann noch länger guckt. Und das führt dazu, dass das Kind insgesamt immer weniger eigene Kreativität entwickelt und immer mehr Berieselung braucht und das gleichzeitig dazu führt, dass es trotzdem nervöser wird. Beißt sich die Katze auch wieder in den Schwanz. So, das werden wir heute auch alles mal ein bisschen beleuchten. Damit Sie jetzt nicht auf Ihr Handy verzichten müssen, es sind gar nicht mehr knapp 2 Stunden, die wir haben, also sind es nur noch so anderthalb, habe ich Ihnen ein Handy hier vorne mitgebracht. Das heißt, Sie gucken jetzt die ganze Zeit auf ein Handy. Ja, das soll Sie auch ein bisschen beruhigen, weil nicht, dass Sie irgendwann nervös werden, denn auch Sie gucken viel öfter auf Ihr Handy, als Sie es wahrscheinlich denken. Und das gucken wir uns auch gleich mal an. Ich habe so ein paar Apps vorbereitet und Sie werden auch am Ende der Veranstaltung von mir noch so ein paar Anempfehlungen bekommen. Und draußen, wenn Sie nachher rausgehen, finden Sie auch auf der linken Seite so eine kleine Broschüre, die dürfen Sie sich alle, so wie sie da liegt, dürfen Sie sich die mitnehmen. Da sind auch die wichtigsten Aspekte nochmal drin. Und man muss sowas ja auch mal in die Hand nehmen. Ne? Also ich bin auch jemand, ich habe auch noch so einen Kalender, wo ich reinschreibe, also mit der Hand, und wo ich blättern kann. Ich brauche das. Und warum ich das brauche, das werde ich Ihnen auch gleich sagen. Also wir gucken uns ein paar Apps an. Die wichtigste App ist eigentlich die, wenn es erstmal darum geht, in welchem sozialen Kontext wächst ein Kind auf und wie wird da das Handy verwendet. Eben wurde schon gesagt, wir haben mittlerweile einen sehr hohen Handybesitzstand. 1998 sah das noch ganz anders aus. Da hatte nur 8% der Jugendlichen hatten ein Handy, der 12- bis 19-Jährigen. Was glauben Sie denn, nur 4 Jahre später, also 2002, was glauben Sie, wie ist die Entwicklung gewesen? Werfen Sie mir mal so ein paar Zahlen zu. 30%. Ne, machen wir wie bei einer Versteigerung. Bietet jemand mehr als 30?
40.
40. Noch mehr.
120.
Wäre natürlich möglich. Nee, so viel ist es dann doch nicht. Hat übrigens bisher noch nie einer gesagt, aber es sind schon unglaublich viele. Es sind 82. Also wir haben eine Verzehnfachung. Innerhalb von 4 Jahren sprung das. Also man kann sagen, die Jahrtausendwende stellt so eine Schnittstelle dar, wenn es um den Besitz von Handys geht. Und danach haben wir nur noch einen Sättigungspunkt und wir reden mittlerweile von einer Handyvollversorgung, die liegt mittlerweile bei knapp 99% aller 12- bis 19-Jährigen haben ein Handy. Und wenn wir von Handy reden, reden wir von internetfähigen Smartphones. Das war früher anders, ne? Da hatten wir zum Teil noch diese Nokia-Knochen, ne? da konnte man die Tasten noch spüren. Und welche Auswirkungen das hatte, als man Tasten noch spüren konnte, das werde ich Ihnen auch gleich sagen. Das hat nämlich Auswirkungen gehabt aufs Gehirn. So, dann wollen wir mal gucken, wie oft Sie eigentlich auf Ihr Handy gucken. Sie gucken durchschnittlich 88 Mal am Tag, haben Sie Handykontakte. Das heißt, Sie nehmen Ihr Handy 88 Mal am Tag in die Hand. Wenn Sie sagen, nee, das mache ich garantiert nicht, wissen Sie, Ihr Nachbar hier im Raum macht es dann deutlich öfter. Denn er muss den Schnitt ja wieder hochtreiben, wenn Sie glauben, dass Sie ihn runterhalten. Jeder von uns berührt sein Handy 2617 Mal. Das sind 2617 Berührungen auf eine Glasfläche. Jetzt haben wir an jeder Fingerkuppe 2000 Sinnesrezeptoren, an jeder Fingerkuppe 2000. Wir können also feinste Dinge unterscheiden, ja? Also feinste Unebenheiten können wir spüren. Und trotzdem sind diese 2000 Sinneszellen im Grunde machtlos, wenn es darum geht, eine Glasscheibe, auch irgendwas Interessantes auf einer Glasscheibe zu finden. Das ist einfach eine ganz anregungsarme Oberfläche. Und wenn wir die 2617 Mal am Tag berühren, dann ist das fürs Gehirn kein wirklicher Reiz. Bei Jugendlichen ist das Faktor 10. Da geht das bis zu 30.000 Mal am Tag. Also wenn Sie wissen, dass 30.000 Mal am Tag Berührungen durchgeführt werden, die eigentlich keine wirkliche Anregung fürs Gehirn bieten, dann ist das ehrlich gesagt nicht in Ordnung. Komme ich aber gleich nochmal zu. So, das heißt, wenn wir 24 Stunden zugrunde nehmen, haben Sie alle 16 Minuten Ihr Handy in der Hand. Und wenn wir nochmal schlafen und das mal runterrechnen auf nur 15 Stunden, dann heißt das, alle 10 Minuten nimmt jeder von uns sein Handy in die Hand. Kann man sich erstmal gar nicht vorstellen, ist aber so. So, dann gucken wir uns mal an, wie ist das bei den Jugendlichen. Insgesamt ist es so, dass von all denen, die jetzt hier sozusagen aufgeführt sind, das sind ja alle Besitzer in Deutschland. Und von denen haben 25% nutzen das Handy mehr als 2 Stunden. Aber jeder 17- bis 25-Jährige, jeder nutzt es mehr als 3 Stunden am Tag im Schnitt. Jeder Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 17 und 25 mehr als 3 Stunden pro Tag. Und davon mindestens 50% in sozialen Netzwerken. Da sagen die Kommunikationswissenschaftler, ja, das ist pure Kommunikation. Ja, also die freuen sich im Grunde, weil die sagen, da findet wirklich Kommunikation statt. Nur nicht so, wie wir sie uns vorstellen. Ja, und das ist genau der Punkt. Es geht immer wieder darum, wie bewerten wir das Verhalten der Kinder und Jugendlichen. Und das müssen wir halt in einem bestimmten Kontext tun, damit wir das richtig zuordnen können. Und das möchte ich gerne heute auch mit Ihnen gemeinsam machen. Das heißt, wenn wir uns das Handynutzungsverhalten und auch das Handynutzungsbedürfnis beim Kind hier angucken wollen, heißt das zunächst erstmal, wie sieht es eigentlich in der Familie aus? Und wie sieht es bei den Freunden aus? Und das alles prägt das Handynutzungsverhalten und das Handynutzungsbedürfnis bei Kindern und Jugendlichen. Sie merken schon, ich arbeite viel mit Bildern. Und das allerwichtigste Bild, das Sie heute hoffentlich hier mitnehmen und vielleicht so einen Perspektivwechsel in Ihrem Kopf auslöst, ist das hier. Da denkt man ja erstmal, das hat ja mit dem Handy gar nichts zu tun. Das sind Indianer. So. Und diese Indianer stehen für mich stellvertretend, weil Indianer sind ja im besten Falle, wenn man das positiv formuliert, sind das ja eingeborene Natives. Und das wissen Sie, das ist der Begriff, der auch für die Handykultur, die Handysubkultur geprägt ist. Das sind also die Digital Natives. Unsere Kinder und Jugendliche sind Digital Natives. Sie sind eingeboren in eine digitale Welt. Und das ist ein echter Unterschied zu dem, wie wir groß geworden sind. Und das wird auch gleich klar. Also selbst bei meinen Kindern, also wir haben eine 6-jährige Tochter, eine 2-jährige und einen 4 Wochen alten Sohn. Und der noch nicht, ja, der ist dann noch, aber ne, selbst die 2-jährige, wenn ich ein Foto mache, und die mache ich halt auch mit dem Handy, weil es halt so ein wunderbares Werkzeug ist dafür, ich hole ja nicht immer irgendwie eine digitale Kamera raus, um ein Foto zu machen, dann wollen die das auch sehen. Also die wachsen damit auf, dass man auf diesem Ding sich halt Fotos angucken kann. Das hat man Kindern mal vorgelegt, man hat Kindern also ein Gerät vorgelegt, wo ein Bild drauf war. Und dann fingen die an zu wischen. Und dann haben die irgendwann gesagt, es ist kaputt, weil da kein anderes Bild kam. Und die haben aber nicht verstanden, dass es ein Bilderrahmen war. Also das war ein rahmenloses Bild im Grunde. Und die fingen an zu wischen, weil sie das schon so kennen. Und das sind Indianer im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind eingeboren in diese neue digitale Welt. Und diese neue digitale Welt, die sieht für uns völlig normal aus und wenig aufregend. Für Kinder und Jugendliche ist sie zum Teil sehr aufregend. Wir benutzen alle zig Sachen, also keine Ahnung, natürlich haben wir alle ein Handy, dann benutzen wir alle vielleicht irgendein GPS-Gerät, also Navi oder sonst irgendwas. Das ist für uns selbstverständlich geworden. Ja? Mittlerweile geht es sogar noch weiter. Es gibt mittlerweile digitale Pflaster, die wurden letztens auf einer Medizinermesse vorgestellt. Digitale Pflaster, ja, zur Wundheilung. Die messen die Wundheilung. Wenn Sie zum Beispiel eine großflächige Wunde auf dem Oberschenkel haben, dann müssen Sie ja relativ oft zur Wundversorgung, dann müssen Sie zum Arzt, dann wird dieses Pflaster zärtlich runtergerissen und dann kommt ein neues drauf, weil man gesagt hat, oh nee, da muss wieder ein neues drauf. So, und dieses Pflaster misst nun diese Wundheilung, schickt die Daten an eine App auf Ihrem Handy und Sie können das sozusagen direkt weiterleiten an den Arzt, dann kriegt der auch die Info. Und dann wird gesagt, nee, das kann also noch 2-3 Tage draufbleiben, wir warten noch, kommen Sie erst in 3 Tagen wieder zum Wundwechsel. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, wenn man sich das so anhört. Was damit natürlich auch erzeugt wird, sind Daten. Und das ist das, was in der digitalen Welt eigentlich eine Währung ist, die keiner sieht, aber die so unglaublich kostbar ist, nämlich Daten zu bekommen. Und wer will die Daten eigentlich haben? Die Krankenkassen. Die wollen nämlich A, wissen, wie der Arzt abrechnet und B, wie so dieser Wundheilungsprozess nun aussieht. Ne? Und das ist halt genau das, worum es immer wieder geht. Das muss man Kindern auch klar machen. Es gibt unglaublich viele Apps, die man sich kostenlos runterladen kann. Aber kostenlos heißt nicht umsonst. Das muss man Kindern auch klar machen. Kostenlos heißt nicht umsonst. Denn man gibt Daten preis. Und das ist auch oft das, was eigentlich damit erzeugt werden soll. So, jetzt kommen wir aber mal dazu, wenn Sie keine Indianer sind, und wir werden gleich mal gucken, wie viele Indianer denn hier im Raum sind, dann ist klar, was Sie sind. Sie sind alle Cowboys, ich auch. Wir sind alle Cowboys. Wir reiten sozusagen hinter den Indianern hinterher und versuchen, die einzuholen. Das sind also, wir sind Digital Immigrants. Wir sind Einwanderer in diese digitale Welt. Wir sind Cowboys. So, und das kann man auch festmachen an einem Datum. Deswegen würde ich jetzt mal eine kleine Erhebung machen. Und das heißt, bitte stehen Sie mal alle auf. Also erheben Sie sich mal von Ihrem Sitzplatz. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie viele Indianer hier im Raum sind. All diejenigen von Ihnen, die vor 1995 geboren sind, vor 1995, die dürfen sich widersetzen. Manche müssen dann immer noch kurz rechnen. Wann, so. Vor 1995. So, das heißt, jetzt stehen 1, 2, 3, 4, 5 Personen hier im Raum, die nach 1995 oder 1995 geboren sind. Okay, das sind hier unsere Indianer im Raum. Die 5 Personen. Dankeschön, Sie dürfen sich jetzt auch wieder setzen. Ja. Alle anderen hier sind Cowboys. Und das macht man wirklich an diesem Jahr fest, weil wenn man dann 10 Jahre draufrechnet, dann ist man bei 2005 und das ist ungefähr so die Schnittstelle, als dann sozusagen die internetfähigen Handys sozusagen mehr und mehr aufkamen und genutzt wurden. Also das ist halt einfach ein Punkt. Und jetzt muss man wissen, Indianer und Cowboys, in jedem Cowboy-Film würden Sie sagen, oh, die haben eine ganz klare Rolle. Ne, die Indianer, die können, keine Ahnung, ohne Spuren sich fortbewegen. Die haben von klein auf haben die Sachen gelernt und die Cowboys irgendwie nicht. Und so ist es im digitalen Leben auch. Unsere Kinder wachsen als Indianer auf, selbstverständlich im Umgang mit digitalen Medien und benutzen sie auch anders als wir. Und wir gucken aber immer sozusagen aus einer bewertenden Perspektive als Cowboy darauf, weil wir sind mit diesen Geräten so nicht aufgewachsen. Das ist ein qualitativer Unterschied. Aber uns treibt eine Sorge, nämlich die Kontrolle zu verlieren darüber, was die Kinder damit machen. Und deswegen sind wir so daran interessiert oder so erpicht darauf, da irgendwas drüber zu wissen. Also das Erste, was ich Ihnen sagen kann, Sie hatten nie die Kontrolle. Ja? Die hatten Sie nie und die werden Sie auch nie haben. Wenn Sie das glauben, dann ist der Vortrag an dieser Stelle für Sie vorbei. Können sich jetzt noch einen schönen Nachmittag machen, irgendwo einen Kaffee trinken gehen und darüber nachdenken. Aber das ist halt ein Punkt, denn Indianer, meine Damen und Herren, Indianer wissen genau, wie man ein Smartphone so dekodiert, dass die Daten eben nicht weitergegeben werden. Dann brauchen nur ein anderes WLAN zu nutzen und so weiter. Also manche Eltern kommen da auf die Idee, dann irgendwelche Kontroll-Apps und so weiter auf das Handy zu spielen und so weiter und so fort. Und das wird von den Indianern sehr gerne angenommen. Ja, dieser kleine Wettkampf. Und der wird eigentlich auch immer gewonnen, ohne dass die Indianer das groß an die große Glocke hängen oder an den Marterpfahl hängen. Die Fragen hängen wir an den Schluss, sonst komme ich nicht gut durch. Ja? Okay, also das erstmal, das ist wichtig. Und es kommt noch etwas hinzu. Und deswegen finde ich dieses Bild mit Indianern so wichtig. In jedem guten Indianerstamm gibt es alte Indianer. Das sind die Weisen, die alle Erfahrung gesammelt haben, die das weitergeben. Und diese alten Indianer, die werden verehrt, die werden gehegt und gepflegt. Es gibt keine digitalen alten Indianer. Die jetzige Indianergeneration ist die erste. Es gibt noch keine alten Weisen, die Erfahrung haben, wie stressig ein Handy sein kann und das an ihre Kinder weitergeben. Na, die ganz, ganz Jungen, also die sozusagen 1995 geboren sind und jetzt schon Väter oder Mütter sind, die geben das gerade so weiter. Also es gibt noch keine wirkliche ältere Indianergeneration. Und deswegen gibt es kein Erfahrungswissen, das weitergegeben werden kann. Und jetzt kommt aber die gute Botschaft dabei. Man hat mal in einer Glücksstudie gefragt, wie glücklich sind eigentlich die Deutschen? Und da hat man auch die Jugendlichen befragt und wurde auch gefragt, nicht nur, was macht dich glücklich, sondern was stresst dich? Bei glücklich wurde gesagt, Zeit mit den Eltern verbringen, Zeit mit den Freunden verbringen, echte Zeit, reale Zeit, ja? Zeit zu spielen, mit den Eltern zu spielen. Da denkt man ja, oh Gott, mein Kind ist krank. Ja? Aber das wünschen die sich eigentlich, das macht die glücklich. Was stresst die? Unisono das Handy. Also Schule und Handy, das waren so die beiden Antworten, die da kamen. Und Handy hat den ganz hohen Stellenwert, das stresst. Dann hat man gefragt, ja, wenn dich das so stresst, gut, Schule abzustellen geht jetzt nicht, aber Handy könntest du ja theoretisch abstellen. Sagen die, nee, geht auch nicht. Ja, verliere ich ja meine ganzen Kontakte. So, und machen wir uns nichts vor. Wenn Sie Ihr Handy verlieren, dann rufen Sie mal Ihre Frau an. Sie kennen die Nummer ja gar nicht mehr auswendig. Die ist ja im Handy gespeichert. Also keiner macht sich ja mehr die Mühe, noch die Handynummern oder so auswendig zu lernen oder irgendwo aufzuschreiben, weil das ist ja alles gespeichert. So. Und das heißt, auch das würde für uns eine Menge Arbeit bedeuten, aber für die, das sind die sozialen Kontakte, das geht gar nicht. Das ist die soziale Welt. Ja? Und das sind Indianer, deswegen bewerten die das halt auch anders. Aber dann wurden die gefragt, was wünschst du dir denn mal für deine eigenen Kinder? Und dann haben diese Indianer gesagt, weil ich weiß, wie stressig das Handy ist, wünsche ich mir für meine eigenen Kinder, dass die später mal wieder mehr draußen spielen und sich weniger durch das Handy gestresst fühlen. Und das finde ich ist eigentlich erstmal, finde ich, zumindest eine schöne Perspektive, dass man merkt, die machen jetzt, und das ist es, worauf ich hinaus will, das ist Erfahrungswissen. Diese Indianer sind jetzt die Ersten, die Erfahrungswissen sammeln und wissen, dass das unglaublich stressig sein kann. Und das geben die an ihr Kind auch als Erfahrung weiter. Und das meine ich mit, das sind die alten Weisen in einem Indianerstamm. So, dass das Handy ganz viel Gutes kann, das ist klar. Und das wurde ja eben auch schon gesagt, dass das Handy schon bei jedem fünften, siebenjährigen zu Hause und oder in der Hosentasche gelandet ist, ist auch klar. Nur die Frage ist, das kaufen die sich ja nicht selbst. Die Siebenjährigen gehen ja jetzt nicht irgendwie in den Shop und sagen, ich hätte gern Handy. Ja? Das machen oft die Eltern. Und man muss sich fragen, warum in Gottes Namen kaufen die Eltern eigentlich ihren siebenjährigen Kindern bereits ein Handy? Und man nennt das ist die digitale oder virtuelle Nabelschnur. Eltern können heute kaum es aushalten, nicht zu wissen, wie es dem Kind geht. Das haben sich Soziologen mal ein bisschen genauer angeguckt und haben gesagt, das kann doch nicht sein. Wieso haben Eltern heute so einen starken Druck? Und dann haben die festgestellt, dass die jetzige Elterngeneration, die erste Elterngeneration seit der industriellen Revolution, und die ist schon lange her, ist, die glauben, dass es den eigenen Kindern später mal schlechter gehen wird. Alle anderen Elterngenerationen vorher, mit Ausnahme vielleicht der Kriegsgeneration, haben gesagt, unseren Kindern wird es später mal viel besser gehen als uns. Und jetzt ist das erste Mal, dass sich das umdreht in der Bewertung. Das erste Mal, dass Eltern denken, oh Gott, also unseren Kindern, boah, wenn ich an die Umwelt denke, an die Zerstörung, an die Gletscher, die da schmelzen, an die ganzen Stürme, Trockenzeiten, also ökologische Krisen, kriegerische Auseinandersetzungen, weltweite Migration, das sind alles ganz große Themen, Kriege, dass wir eigentlich kaum sagen, also unseren Kindern wird es mal noch auf jeden Fall besser gehen. Diese Sicherheit haben Eltern nicht mehr. So, und das ist, muss man verstehen, wenn man verstehen will, warum Eltern heute auch so unter einem Druck stehen, dass es dem eigenen Nachwuchs deswegen zumindest in der kindlichen Entwicklung gut geht. Das wird behütet, wie so ein heiliger Gral wird es dann irgendwie abends poliert, in den Schrank gestellt und morgens wieder rausgeholt. So, das ist halt ein enormer Druck, den Eltern haben. Denn die wollen, dass es dem Kind so gut wie möglich geht und mit der eigenen Wahrnehmung, der eigenen Perspektive, oh Gott, ey, dass die Welt also so richtig gut ist und stabil ist das alles gar nicht mehr. Und deswegen lastet ein enormer Druck auf diesen Eltern. Und deswegen wollen die permanent wissen, wie es dem Kind geht. Und deswegen haben Eltern oft das Bedürfnis, den Kindern früh ein Handy in die Hand zu geben. Dann gibt es auch noch so andere Events, also nach Kommunion und Konfirmation und so weiter und so fort. Das sind ja mittlerweile so Hauptgeschenke, die dann auch gemacht werden. Und dann kriegen auch so 8-, 9-Jährige dann gerne schon mal von ihren Paten ein Handy. Und wenn ich dann gefragt werde, was halten Sie davon, sage ich gar nichts. Es gibt auch viele andere schöne Dinge, die man schenken kann. Und das ist halt etwas, was ganz wichtig ist, dass viele Kinder sehr früh ein Handy bekommen. Die Eltern am Anfang sich sogar auch ein bisschen Zeit nehmen, das Handy zu erklären. Das können die sich eigentlich sparen, das wissen die schon, die Kinder. Und dann lassen sie die eigentlich damit alleine. Und das führt dazu, dass irgendwann ein Handykonsum da ist, ein Handy-Involvement, so nennt man das, ein Handy-Nutzungsbedürfnis da ist, das eigentlich Eltern als besorgniserregend ansehen. Und weil keine Handy-Erziehung stattfindet. In Deutschland findet so gut wie keine Handy-Erziehung statt. Wenn Sie sagen, hey, was soll das denn sein? Dann würde ich sagen, das erkläre ich Ihnen gleich noch, was das sein soll. Und die meisten machen es nicht und wundern sich dann, dass das Kind irgendwann in den Brunnen fällt. So, ich zeige Ihnen ganz wenige Statistiken noch und dann gucken wir uns mal ein paar andere Sachen an. Aber nur, damit Sie mal für sich selbst überlegen können, was glauben Sie, wer benutzt sein Handy eigentlich öfter, Jungs oder Mädchen? Und was glauben Sie, wer benutzt sein Handy öfter, Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiasten? Das können Sie einfach mal für sich gerade so abklären und wir gucken mal drauf. Die erste lassen wir mal weg, aber Sie sehen schon, Jungs etwas häufiger, hoppala, das ist ja schräg hier, meine Güte. Jungs etwas häufiger, also muss man aufpassen, ich gehe wieder runter hier. Da sage ich auch gleich noch was zu. Es gibt ja Handyampeln in Köln mittlerweile. Ne? Also da sind im Bürgersteig unten Ampeln eingelassen, damit, weil man auf sein Handy guckt, dann sieht, was ist. Also sowas hätte ich jetzt hier vorne auch gebraucht. So eine Referentenampel. Vorsicht, da kommt gleich eine Stolperfalle. Also ich nähere mich nochmal mit dem sicheren Wissen, dass ich jetzt da nicht mehr... Jungs öfter als Mädchen, Gymnasiasten öfter als Realschüler, die öfter als Hauptschüler. So, vielleicht haben Sie es ein bisschen anders abgespeichert, aber bei Jungs und Mädchen gehen Sie wahrscheinlich immer noch davon aus, dass es ein Telefon ist. Und dass sie denken, naja, Mädchen telefonieren ja mehr, deswegen benutzen, nein, Jungs spielen einfach mehr und gucken sich noch mehr YouTube-Videos an als die Mädchen. Ja? Der Unterschied ist aber insgesamt, und das wurde diese Studie Mediatisierung Mobil, wurde, glaube ich, hier vor 2 Jahren auch mal vorgestellt und da wurde auch gesagt, statistisch ist das nicht weit auseinander. Man kann das also, eigentlich kann man da sagen, also wenn man es über einen Kamm schert, Jungs und Mädchen eigentlich gleich oft.
Jetzt ist aber ein bisschen die Frage, und das ist das Tolle an dieser Studie gewesen, die hat nicht nur das so ein bisschen quantitativ erhoben, also diese ganzen, da unten, das interessiert uns alles nicht, diese statistischen Dinge, aber es wurde zum Beispiel auch mal untersucht, wie sieht denn eigentlich das Handynutzungsbedürfnis beim Kind aus, wenn man sich das mal bei den Eltern anschaut? Und da hat man einfach drei Klassen gebildet. Man hat gesagt, also es gibt Eltern, die haben ein niedriges, ein mittleres oder ein hohes Handy, eine hohe Handynutzung. Das kann man in der Studie auch nachlesen, das ist da alles genau aufgedröselt. Und da kann man aber sehen, wenn die Kinder roter Balken, wenn die Eltern roter Balken selbst eine sehr hohe Handynutzung haben, dann hat auch das Kind die höchste Handynutzung. Haben Eltern eine niedrige Handynutzung, dann ist auch die Handynutzung beim Kind deutlich niedriger. Also um diesen Faktor hier, das ist 3,5 auf 2,63, also es geht deutlich runter. Und das liegt halt einfach daran, dass Eltern eine Vorbildfunktion haben. Das fängt schon damit an, wenn bei Ihnen zu Hause abends, Sie sitzen meinetwegen alle am Abendbrottisch und da klingelt dann Ihr Handy. Und das ist schon die Frage, stehen Sie jetzt auf und gehen ran? Also ist ja erstmal schon schön, wenn es nicht auf dem Tisch liegt. Ja? So. Also dann kommt die Überlegung, gehe ich da jetzt ran oder lasse ich es klingeln? Oder meinetwegen, da kommt eine Nachricht rein. So, das ist das Erste. Also damit geben Sie auch ein Signal weiter. Denn wenn Sie jetzt aufstehen und da rangehen, dann weiß Ihr Kind, okay, das ist also gehört irgendwie mit dazu, wenn das Ding klingelt, dann kann ich auch rangehen. Dann darf man vom Kind irgendwann auch nicht mehr verlangen, wenn man sich gerade mit dem unterhält und da klingelt oder dass das drauf guckt. Ja? Das ist eigentlich genau das Gleiche. So, das kann man unterbinden, da sage ich auch gleich noch was zu, wie das geht, nämlich ganz einfach. Und jetzt hat man sich auch mal angeguckt, wie sicher sind Kinder eigentlich im Elternhaus gebunden. Und da hat man festgestellt, auch in dieser Studie, die haben auch wieder die drei Kategorien gebildet, nämlich sicher, unsicher, also sehr sicher, eher sicher und unsicher. Und hat man festgestellt, je sicherer das Kind gebunden ist, wieder roter Balken, desto geringer ist das Handynutzungsbedürfnis. Je unsicherer sich Kinder geborgen fühlen, desto höher ist das Handynutzungsbedürfnis. Und das ist auch hier schon ein ordentlicher Sprung und damit ist im Grunde auch ein ganz wichtiges inneres Bedürfnis, das befriedigt werden muss, nämlich das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Wir alle, nicht nur Kinder und Jugendliche, wir alle haben in uns, tragen in uns ein Bedürfnis mit, das sich nach Zugehörigkeit sehnt. Wir alle sind Beziehungsmenschen. Wir brauchen das Gefühl, irgendwo dazuzugehören. In einer Gemeinschaft, in der Familie, wo auch immer. Dieses Gefühl, das ist vorgeburtlich angelegt. Das hat das Baby schon gelernt, als es noch gar nicht auf der Welt war. Und dieses Gefühl lässt uns nicht mehr los. Und für Kinder und Jugendliche ist das ein ganz stark handlungsleitendes Bedürfnis. So, und dann fragen mich Eltern aber immer, ja, was kann ich denn tun? Also ich kann mir doch jetzt nicht im Internet zig Seiten angucken und mich da einlesen. Und was soll ich denn eigentlich machen? Wie kann ich denn mich da ein bisschen mit auseinandersetzen? Und dann empfehle ich eigentlich immer nur eine einzige Internetseite, maximal zwei. Aber eigentlich nur eine, die reicht auch, sage ich. Wenn Sie diese Internetseite kennen und da mal drauf gucken, dann haben Sie eigentlich alle Fragen, die Sie vorher hatten, werden beantwortet. Und da sagen die immer, ach toll, sowas gibt's, sage ich, ja, das gibt es. Und diese Seite heißt clicksafe.de. Clicksafe.de ist eine Seite, die von allen Landesmedienanstalten in Deutschland unterstützt werden. Absolut seriös, absolut seriös. Und hier finden nun alle, die da drauf gehen, Antworten auf Fragen bzw. Anregungen. Und zwar, die haben Seiten ClickSafe für Eltern, ClickSafe, ich sag das mal, weil man es vielleicht von hinten gar nicht lesen kann, ClickSafe für Pädagogen, dann haben die Materialien, dann haben die eine Seite ClickSafe für Kinder, ClickSafe für Jugendliche und so weiter. Und zu all diesen Gruppen nochmal unter Themen und das sehr schön aufgemacht. Hier ClickSafe für Jugendliche, also Sie sehen schon, das ist auch, finde ich, medial ansprechend aufgemacht. Und das ist eine Seite, da können sich Eltern informieren. Jetzt kann man sagen, ach du meine Güte, wie lange soll ich mich denn da informieren? Naja, wenn Sie vielleicht sagen, ich investiere mal eine halbe Stunde, Sie nehmen sich irgendwann mal eine halbe Stunde Zeit, und sagen, so die Zeit nehme ich mir jetzt und dann gucke ich mir diese Seite an. Ich werde Ihnen versprechen, das werden Sie nicht bereuen. Und Sie werden natürlich hin und her klicken und sagen, oh, das gucke ich mir nochmal an, das gucke ich mir an. Manchmal bleibt es gar nicht bei der halben Stunde. Ich habe aber gleich noch eine Alternative für Sie. Es gibt eine zweite Internetseite, von der ich gesprochen habe, und die finden Sie halt auch auf meiner Homepage, diese beiden Links. Deswegen brauchen Sie die gar nicht mitzuschreiben. Es gibt noch eine andere, das ist handysektor.de. Die arbeiten sehr eng miteinander zusammen. Die ist noch etwas mehr sozusagen für Jugendliche gemacht und aufgebaut, also ein bisschen jugendgerechter. Da werden auch sehr, sehr gute Erklärvideos gezeigt zu den verschiedensten Themen, zu YouTube und so weiter. Zeige ich auch gleich nochmal was. Und diese beiden Seiten, die sollten Eltern kennen und diese beiden Seiten sollten eigentlich auch Jugendliche kennen. So, jetzt bin ich ein Cowboy und Sie sind auch Cowboys, bis auf die 5, die hier im Raum sind. Das heißt, wir müssen Dinge anfassen. Und es gibt es eine Broschüre, die möchte ich Ihnen vorstellen. Smart Mobil heißt die. Die ist von ClickSafe herausgegeben. Und diese Broschüre, die lässt eigentlich keine Fragen mehr offen. Das ist, ich sage das immer, das ist die Bibel der Handynutzung. Und eigentlich für Eltern, aber auch für die Kinder und Jugendlichen selbst. Aber in jedem Fall für die Eltern. Das Problem bei dieser Broschüre ist immer dann, wenn was gut ist, will es jeder haben und das führt dazu, dass die immer wieder vergriffen ist. Ist auch leider im Moment schon wieder vergriffen. Ich habe extra nochmal geguckt bei ClickSafe, ob ich noch welche bestellen konnte. Ist schon wieder vergriffen, aber die kann man sich auch runterladen. Ich habe die auch bei mir auf der Homepage direkt verlinkt. Da können Sie sich, aber das also ich muss sowas anfassen. Warum ist die so gut? Weil alles, was hier im Inhaltsverzeichnis steht, als Frageform formuliert ist. Also, wann ist mein Kind alt genug für ein eigenes Handy? Gibt es auch Kinderhandys? Was sollte ich beim Kauf beachten? Was sind Apps und welche Apps sind angesagt? Wie kann ich durch den App-Dschungel mich durchmanövrieren und dann weiter? Wo lauern Kostenfallen und so weiter? Das geht also immer so weiter. Und dann sind immer so eine Doppelseite und dann wird so eine Frage erklärt. Und das finde ich total super. Und allen, denen ich diese Broschüre empfohlen habe und die mir dann irgendwann auch mal eine Rückmeldung geben, sagen, also die ist wirklich super. Wie gesagt, im Moment, ich habe draußen, wenn Sie die Tür aufmachen, nachher auf der linken Seite habe ich so ein kleines Körbchen, da sind noch ein paar andere Prospekte, auf die ich gleich hinweise. Ein paar wenige habe ich noch davon, aber kann ich Ihnen sagen, die ersten, die nachher rausgehen, die sacken die ein. Deswegen gucken Sie, dass Sie die zumindest sich ausdrucken. Also investieren Sie einmal in einen Ausdruck und lesen sich das in Ruhe durch. Dann sind Sie mindestens schon Old Shatterhand unter den Cowboys, ja? Also mindestens. Ich weiß gar nicht, ob es eigentlich noch eine Steigerung gibt bei den Cowboys, aber da sind sie ganz nah dran. Und das Wichtigste, was immer empfohlen wird, ist, machen Sie bitte mit Ihrem Kind einen sogenannten Mediennutzungsvertrag oder ein bisschen plakativer gesagt, einen Handyvertrag. Natürlich sagen Sie, ja, ich habe einen Handyvertrag mit dem Anbieter, aber das ist nicht das Gleiche. Einen Handyvertrag zu haben mit dem Kind, das hört sich für uns erstmal ganz merkwürdig an. Warum soll ich denn mit meinem Kind einen Vertrag machen? Das hört sich befremdlich an und stößt eigentlich erstmal ein bisschen ab. Es ist aber so notwendig, weil und so einfach. Sie brauchen Ihrem Kind nämlich eigentlich nur ein weißes Blatt Papier in die Hand zu drücken und zu sagen, hier, du willst ein Handy haben, also meinetwegen so ein Elfjähriger oder so, willst ein Handy haben, alles klar. Können wir drüber reden? Hier ist ein weißes Blatt Papier. Schreib mal auf, wie möchtest du es denn nutzen? Was ist dir wichtig? Und dann gucken wir drüber und dann reden wir drüber. Ich meine, wenn so ein Schüler schlau ist, dann sagt er 24/7. Dann hat er alles gesagt. Sagt er, hier, das ist meine Antwort drauf. Ja? Immer und zu jeder Zeit. Gut, dann merken Sie schon, das wollen Sie nicht. Aber die Frage ist, was wollen Sie eigentlich? Und das ist etwas, was nur durch diesen Handyvertrag auf beiden Seiten jetzt in Bewegung gebracht wird. Nämlich, Sie fordern Ihr Kind auf zu überlegen, wann und wie stellst du dir das vor, was möchtest du nutzen, wie möchtest du es nutzen, wie lange am Tag, wie lange in der Woche und so weiter. Und Sie sind auch gefragt, was finde ich eigentlich noch akzeptabel? Wie lange finde ich akzeptabel, wenn ein Elfjähriger sein Handy nutzt? Mehr als 2 Stunden am Tag oder kann der das immer dabei haben, aber er darf halt nur zu bestimmten Zeiten Spiele spielen und so weiter. Und ich sage Ihnen eins, in den allermeisten Fällen, nämlich in 90% aller Haushalte in Deutschland, ist das nicht geregelt. Und das meine ich damit, dass es in Deutschland keine Handyerziehung gibt. Und es ist so einfach, das zu tun, indem man dem Jungen oder dem Mädchen einfach so ein Blatt Papier hinlegt und sagt, so, jetzt schreib mal auf. Und dann reden wir darüber zusammen. Und wenn man da früh mit anfängt, ich bin ja kein Freund davon, dass Kinder, die jünger als 10, also am liebsten sogar 11 oder 12, erst ein Handy bekommen. Aber dann direkt das mit einfordern. Und wenn der sagt, das kann ich nicht, dann sagen sie, ja, brauchst du noch kein Handy. Also wenn der nicht in der Lage ist, auf ein weißes Blatt Papier das aufzuschreiben, was er da gerne damit machen will, dann braucht er noch kein Handy. Ja. Wenn Sie sagen, naja, gut, mit so einem weißen Blatt Papier, das ist irgendwie, aber es gibt halt auch diese Online-Variante unter mediennutzungsvertrag.de, da finden Sie hier ganz charmant, da können Sie jetzt genau Altersgruppen angeben und dann können Sie das so ein bisschen sich da durchklicken, dann kriegen Sie schon sowas Vorgefertigtes, wo aber auch immer noch genau geklärt werden muss, was kommt da eigentlich rein und das wird dann auch unterschrieben. Und das Schöne ist, die Kinder halten sich da auch dran. Jetzt vielleicht nicht immer und zu jeder Zeit, wenn dieser Mediennutzungsvertrag nie verändert wird. Also wenn Sie das mit einem Elfjährigen machen und der ist irgendwann 13, brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass er sich nicht mehr dran hält. Ja? Aber wenn der 11 ist und der ist irgendwann 11,5, also nach einem halben Jahr ungefähr, dann können Sie sagen, okay, wir gucken nochmal drüber, ob wir was verändern wollen. Das Ding muss man halt immer wieder anpassen. Aber Sie kommen dadurch immer wieder ins Gespräch. Und das ist so einfach und trotzdem in der Umsetzung, wenn man da nicht drauf gestoßen wird, eigentlich für die meisten überhaupt erstmal gar keine Option. Und es bringt so viel. Denn Sie können Ihrem Kind auch direkt mit die Aufgabe geben, schreib bitte auch mit auf, was du machst, wenn du dich nicht dran hältst. Und was machen Sie? Sie übertragen Ihrem Kind Verantwortung. Es muss sich nämlich selbst mal Gedanken darüber machen, ja okay, kann ja auch sein, ne? Also Sie vereinbaren vielleicht, dass er in der Woche so und so viele Stunden damit auch Spiele spielen darf. Ich würde das gar nicht auf eine tägliche Zeit reduzieren, ich würde eine wöchentliche Zeit anbieten, dann ist er, also bei einem Elfjährigen vielleicht noch nicht, da kann man es täglich machen, aber wenn er so 13 ist, dass man einfach sagt, okay, du hast jetzt sozusagen eine Wochenzeit und wenn du die an ein oder an zwei Tagen verballerst, hast du halt Pech gehabt. So. Und jetzt ist die Frage, was macht er eigentlich, wenn er dagegen verstößt? Und das soll er selbst auch Vorschläge machen. Und Sie glauben gar nicht, wie streng Kinder mit sich selbst sein können. Ja? Die sind nämlich fast strenger als Sie. Sie kommen auf die Idee, und das nehmen Sie mir nicht übel, wenn ich das jetzt so, das soll nicht arrogant klingen, das ist einfach Erfahrung. Sie sagen, okay, dann kommt das Handy eine Woche weg. Es werden ganz oft Handyverbote ausgesprochen. Also eine der wichtigsten Regeln in diesem Heft bei Tipps für Eltern, ganz hinten steht, vermeiden Sie Handyverbote. Aus zwei Gründen. A, weil dadurch das Handy ja so, also das wird ja so überhöht in seiner Bedeutung, so nach dem Motto, ich nehme dir das Wichtigste weg auf der Welt, was du hast. Das ist dein Handy. So. Und wenn man das schon tut, dann ja, braucht man sich nicht zu wundern, wenn die danach lechzen wie ein Hund nach einem Knochen, um das Ding wiederzukriegen. Und das Zweite ist, dass Kinder darüber halt wirklich auch viele Kontakte einfach pflegen. Und wenn so ein Ding eine Woche weg ist, dann ist das für Kinder, also die leiden da wirklich drunter. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja meine Güte, die leben doch in der echten Welt, dann sollen die halt klingeln. Und fragen, kommst du mit spielen? Dann sagen die, was ist das denn? Klingeln. Kenne ich gar nicht, klingeln. Was ist das? Ja. So, und deswegen denken Sie, das ist eigentlich neben dem Bild der Indianer und Sie als Cowboys für mich eigentlich die wichtigste Botschaft. Denken Sie darüber nach, ob Sie das bei Ihrem Kind nicht etablieren. Ich komme dann nachher nochmal drauf zurück. So, jetzt gucken wir uns mal an. Jetzt haben wir eben so ein bisschen über die Eltern geredet. Jetzt gucken wir uns mal an, welche Macht und welche Auswirkungen haben denn eigentlich Freunde, wenn es um das Mediennutzungsverhalten und Mediennutzungsbedürfnis und Handynutzungsbedürfnis bei Kindern und Jugendlichen geht. Und die ist groß. Es gibt im Grunde nur zwei unterschiedliche Zustände in so Peer Groups, also in den Freundeskreisen. Entweder wir antworten immer relativ schnell, wenn so zu, und wir erwarten auch, dass du dich schnell meldest, wenn wir was schreiben. Oder, naja, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn der mal halt nicht sofort, ich sterbe schon nicht dadurch, dass der jetzt nicht gleich antwortet. Also entweder always on oder nicht always on. Und das hat man untersucht, auch in einer Studie. Und da wurde festgestellt, dass der Gruppendruck enorm groß ist dann, wenn in der Gruppe eigentlich vorherrscht, wenn ich eine Nachricht kriege, dann wird auch sofort geantwortet. Und das machen Jugendliche dann auch. Dann schreiben die, ich habe dir doch gerade eben geschrieben. Also das ist 30 Sekunden her, warum antwortest du nicht? Ja. So, das heißt, da herrscht dann manchmal ein sehr hoher Druck und die Kinder sagen auch, wenn man die fragt, ja mein Gott, warum musst du denn sofort antworten? Dann sagen die, ja, weil das erwartet wird. Die wollen halt auch sofort eine Antwort haben. Und das führt, und deswegen, das ist immer ein Punkt, wenn man sagt, wie kann man das denn ändern? Dann sage ich immer, wenn Sie das jetzt mitkriegen, tragen Sie das in Elternabende, in der Schule. Tragen Sie das da rein und sagen Sie also, Sie hätten das gehört. Und dann kann man nämlich zum Beispiel ja auch mal in einer Klasse so etwas zum Thema machen, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Und einfach mal vielleicht darüber nachdenken, dass auch Klassenchats, die es ja gibt, immer mehr, dass die auch abends zu einer bestimmten Zeit einfach mal beendet werden. Und dass die nicht einfach so unkommentiert immer durchlaufen. Und dafür braucht es Mitstreiter. Ich wette mit Ihnen, mindestens 70% aller Eltern in einer Klasse haben eigentlich dieselben Sorgen, aber keiner traut sich, das mal anzusprechen. Weil immer jeder denkt, ja, ich muss damit ja irgendwie alleine klarkommen. Nee, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Wir dürfen auch einfach mal sagen, also ich habe da ein Problem, ich weiß nicht, wie es euch geht. Und dann werden Sie merken, dann sagen, oh ja, das ist bei uns genau das Gleiche. So. Und das erstens tut Ihnen das gut und zweitens kann man sich darauf verständigen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann machen die halt einfach einen anderen Chat. Ja, doof sind die nicht. Aber trotzdem, es geht ja auch darum, dass Eltern sich auch untereinander da einfach mal ein bisschen verständigen darüber und nicht denken, jeder muss das für sich alleine ausmachen. So, und jetzt kommt noch was Wichtiges. Es geht nämlich nicht immer nur darum, wie hoch ist der Druck sozusagen, der von außen auf mich kommt. Jetzt geht es darum, wie hoch ist eigentlich der Druck, den ich selbst verspüre. Auch das wurde untersucht und zwar gibt es bei vielen Kindern und Jugendlichen mittlerweile eine Angst, ausgegrenzt zu werden, eine Angst, Dinge zu verpassen, wenn man nicht sofort antwortet, weil man dann Angst hat, oh, dann gehöre ich nicht mehr dazu und ich bin in verschiedenen Chats und ich will auch mitkriegen, was da so läuft. Und diese Angst, die wird genannt Fear of Missing Out, das muss ja alles Englisch klingen heute, ne, damit es seriös ist, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und die hängt natürlich sehr stark sozusagen vom Selbstwertgefühl des Kindes auch ab. Wenn das Kind eine hohe Angst hat, Dinge zu verpassen, roter Balken, dann hat es auch eine enorm hohe, ein enorm hohes Handynutzungsbedürfnis. Ist das Kind dagegen in seiner Persönlichkeitsstruktur stabil, gut familiär eingebunden und so weiter, umso niedriger ist diese Angst, Dinge zu verpassen, wenn man sich nicht sofort irgendwie auch meldet und sagt, ja hier, das sehe ich auch so und so weiter. Prüfen Sie es mal an sich selbst so ein bisschen, wenn Sie so in verschiedenen WhatsApp-Gruppen sind, wie da so reagiert wird. Also ich habe so eine Gruppe, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich sage jetzt nicht, was das für eine ist, aber da ist das wirklich so, ich lese da eigentlich nur, ja, ich beteilige mich da gar nicht, ich lese nur, aber da geht manchmal, also wirklich im Sekundentakt, das ist so, als würden die miteinander wirklich reden, so schnell, ich weiß gar nicht, wie schnell die schreiben, ja? Das geht ting, 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 ich mache dann immer wieder eine Woche leise, ja, dann, ich habe schon mal überlegt, ein Jahr leise zu machen, aber das ist unglaublich, das ist auch bei Erwachsenen zum Teil so und bei Kindern noch mehr. Aber, und jetzt kommt das Wichtige dabei, wenn diese Angst, Dinge zu verpassen, diese Fear of Missing Out, wenn die bei Kindern sehr groß ist, dann haben die oft auch ein sehr risikobetontes Nutzungsverhalten, weil sie halt einfach ja ein sehr naives Herangehen haben und weil das Bedürfnis sehr oft gekoppelt ist, auch mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und wenn das da ist, dann sucht man sich halt, weil man in der realen Welt Angst hat, Freunde zu verlieren oder gar keine zu haben, sucht man sich die halt in der digitalen Welt. Und dann muss man sich fragen, wie sieht die eigentlich aus, diese digitale Welt? Jeder redet davon, keiner weiß eigentlich, was sie ist. Naja, die ist für jeden was anderes. Das ist halt der Unterschied zur realen Welt. Wenn Sie sitzen jetzt hier, jetzt könnte man natürlich philosophisch darüber reden, was ist real, aber Sie sitzen alle hier in einem Raum mit ganz vielen Leuten. Das wird es in 25 Jahren, ach, das gibt es ja jetzt schon zum Teil, ne, dass man einfach online sowas macht. Es gibt es jetzt auch mittlerweile, es ist so für Konferenzen, da gibt es so Brillen, da hat jeder das Gefühl, da sitzen alle an einem Tisch, obwohl man eigentlich ja ganz allein im Raum sitzt, ja, und dann wird miteinander geredet und diskutiert. Das gibt's alles schon. Also dieses Reale und Virtuelle, das fließt immer mehr ineinander. Aber interessanterweise sieht die digitale Welt bei jedem anders aus. Nämlich so, wie er es gerade will und so, wie er es gerade braucht. Was bei allen gleich aussieht, ist die lange Zeit, die sie in der digitalen Welt verbringen, die Jugendlichen. Nämlich, wenn man mal guckt, 2006 waren das noch knapp 100 Minuten, 2016, also 10 Jahre später, waren es dann schon 200 Minuten. Also 100 Minuten drauf. 200 Minuten am Tag, das sind mehr als 3 Stunden Internet jeden Tag. Und hier sprechen Experten auch noch nicht unbedingt von einem besorgniserregenden Verhalten. Das ist der Durchschnitt. Wenn man sich dann fragt, was machen die denn eigentlich? YouTube gucken. Ja, also viele Jugendliche gucken einfach gerne Filme. Das nutzen interessanterweise mittlerweile auch Lehrer wieder für ihren Unterricht. Die sagen, naja, wenn die doch sowieso schon YouTube gucken, dann stelle ich doch einfach auch mal ein paar Filme online. Man nennt das Flipped Classroom. Also man dreht das Ganze um und sagt, okay, ich habe euch ein kleines Filmchen gedreht, das habe ich bei YouTube hochgeladen. Da lernt ihr was Neues und in der Stunde danach, wenn wir das haben, sprechen wir drüber und dann vertiefen wir das ein bisschen. Das ist gerade so ein bisschen angesagt. Warum nicht? Also kann man ja auch machen. Ne? Also ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Das Problem bei YouTube ist, wie bei vielen anderen auch, YouTube möchte natürlich, dass man möglichst lange verweilt. Die Verweildauer muss immer höher werden. Und wenn Sie heute sich YouTube-Videos angucken, dann werden Sie feststellen, es hat sich was geändert. Nämlich heute kommt direkt das Nächste. Wenn Sie sich meinetwegen auch einen Konzertmitschnitt von irgendeinem Musiker oder so angucken, dann läuft direkt das Nächste nach. Früher war das nicht so, da lief eins und dann musste man das nächste anklicken. Das ist nicht mehr. Das läuft automatisch. Und wenn man doch erstmal guckt und dann wird YouTube schlägt dann sozusagen schon was vor. Ja, und das wird immer besser. Je öfter Sie das nutzen, wird das immer besser. Das heißt, es wird immer mehr an Ihren Interessen sozusagen orientiert auch ein Angebot gemacht und dann bleiben Sie drauf. Immer länger, immer länger. Und das ist dann immer wieder auch mit Werbung verknüpft und so weiter. Und man kann sich natürlich fragen, hat YouTube sich eigentlich im Griff? Und das können wir Erwachsene uns fragen. Jugendliche sollten sich das in jedem Fall fragen. Und das ist zum Beispiel eine Frage, die wird in einem Film geklärt, der auf dieser Seite handysektor.de zu finden ist. Ja? Also deswegen meine ich ja, dass diese diese beiden Internetseiten so wichtig sind, weil auch für Jugendliche, weil man da einfach auch das für sich mal klären kann. So, ne, wie oft am Tag guckst du bei YouTube rein, wie lange bist du da, und dann kann man sich das mal so ein bisschen angucken. Ich rate Eltern auch immer so, dass man so ein bisschen über Apps Bescheid weiß. Dann sagen Eltern aber immer, ja, herzlichen Glückwunsch, wie viele soll ich mir denn da angucken? Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Ich glaube, es gibt irgendwie über 1 Milliarde Apps oder so, also richtig viele. Ja. Die kann man ja nicht alle kennen, nee, das macht auch keinen Sinn. Aber ich sage dann immer, naja, vielleicht so die Top 10. Ja? Also die Top 10, und auch das wird sozusagen vorgestellt. Wenn Sie wirklich so ein Old Shatterhand werden wollen, dann reicht das eigentlich aus, wenn Sie die 10 beliebtesten Apps bei Kindern und Jugendlichen kennen. Und diese 10 beliebtesten, davon kennen Sie selbst wahrscheinlich sogar auch 3 oder 4. Das heißt, Sie müssen sich eigentlich nur noch 7 angucken. Das geht relativ schnell. Eltern scheuen sich ja immer davor, weil sie denken, Gott, wie lange soll das dauern? Das dauert nicht lange. Ich verspreche Ihnen, das dauert nicht länger als 20 Minuten. Dann sind Sie informiert. Und dann sind Sie schon wieder ein noch besserer Cowboy geworden. Ja? Also da immer ein bisschen mehr Indianer in Ihrem Cowboy. So, und das gibt dann hier, dann wird zum Beispiel, ja, da sind so kleine Rubriken auf dieser Seite, da kann ich mir was über WhatsApp angucken, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, Spotify und so weiter und so fort. Naja, WhatsApp, das nutzen wahrscheinlich viele von Ihnen selbst, deswegen brauchen Sie da vielleicht gar nicht so drauf zu gucken. Da gucken wir mal gerade, da sind dann so, bei Snapchat zum Beispiel, sind... dann so kleine, es sind immer so kleine Steckbriefe. Ich habe, also Sie brauchen das jetzt nicht zu lesen. Es geht mir nur darum, wie ist das aufgebaut. Also Sie gucken sich das an, da wird zum Beispiel dann erklärt, was ist das für eine App, wie funktioniert die und was sind so Tipps, was man verbessern kann und so weiter. Das ist so eine Möglichkeit, das wird bei Handysektor wird das angeboten. Und bei ClickSafe, da gibt es so ein Ranking. Das ist aber das Gleiche auch, das ist ein Ranking, ist nur ein bisschen übersichtlicher, und dann können Sie das dann so anklicken und sagen, ach, kenne ich gar nicht, Snapchat, kenne ich gar nicht, guck mir das mal an. Und da wird auch geguckt nach verschiedenen Kriterien, was ist das überhaupt. Und ich sage Ihnen eins, Indianer gucken hier bei Spaßfaktor und Cowboys gucken hier bei Datensicherheit. Und da fällt Ihnen sofort auf, oh ja, da ist ja 3-mal was rot, also das kann nicht gut sein. Und dann kann man sich das angucken und dann kann man sich angucken, was heißt eigentlich Datensicherheit. Und dann sieht man, was das eigentlich ist. Und das dauert wirklich nicht länger. Also eine so eine App dauert nicht länger als ein paar Minuten. Und wenn man sich nur die Top 10 angucken will, geht das relativ schnell. Und man ist sehr schnell durch und hat einen guten Überblick. Und es tut einem vor allem gut, weil man das Gefühl hat, man kann aktiv sich das ein bisschen angucken. Und geht nicht darum, dass sie dann hinterher mitreden können. Aber hier werden auch wieder Tipps für mehr Sicherheit gegeben. Also bei Snapchat zum Beispiel, das ist ja ein Programm, eigentlich eine Kommunikationsplattform, darüber werden vor allem Fotos verschickt. Ja, da kann man Fotos verschicken, die kann man auch noch ein bisschen nett aufhübschen, so mit Herzchenaugen und Eselsohren, weiß der Kuckuck was. Und die ploppen dann sozusagen bei dem anderen nur auf, dem man die schickt, sind dann ein paar Sekunden da sichtbar und dann ist das wieder weg. Und dieses ist dann wieder weg, das glauben Jugendliche und Kinder, vor allem Kinder, dass das so ist. Aber es ist nicht unbedingt gleich wieder weg. Denn wenn mir das gefällt, was ich da kriege und das lustig oder vielleicht peinlich aussieht, dann mache ich mal eben Screenshot von dem Bild. Das geht ganz schnell. Das machen Kinder in einer Sekunde mit 2 Fingern, machen die einen Screenshot. Dann habe ich das Bild sozusagen kopiert auf meinem Handy und jetzt schicke ich das an zig WhatsApp-Gruppen weiter. Und schon ist es Essig mit dem, naja, das ist gleich wieder weg. Und damit fangen die Probleme erst an und das passiert halt mehr und mehr. Das heißt, wir haben hier ein Problem bei diesem Handy, weil es ein Verbreitungsmedium ist. Und wenn dann peinliche Bilder verbreitet werden, dann geht das natürlich viel schneller, als das früher sozusagen in der realen Welt der Fall war, wenn man sich über Dinge oder über Personen lustig machen wollte. Und das führt halt auch dazu, dass das Thema Cybermobbing ein immer größeres wird, einen größeren Stellenwert gewinnt, weil halt über die Möglichkeit der Verbreitung viel schneller große Gruppen erreicht werden, als das früher der Fall war. Und das ist etwas, das ist ein Thema, da müssen sich Schulen viel stärker mit beschäftigen. Das passiert aber leider meiner Meinung nach zu wenig, weil Schulen auch A, die Ressourcen nicht haben und B, vielleicht auch nicht genau Bescheid wissen. Auch für solche Fälle, also es könnte sich eigentlich keiner mehr rausreden, gibt es von ClickSafe, hier extra für die Cowboys, ja, so dicke Mappen. Und dick heißt hier nicht, es ist einfach viel drin, sondern wirklich super aufbereitet. Also Materialien, die man als Cowboy sofort in die Hand nehmen kann und sagen kann, hiermit kann ich arbeiten, Da sind Sachen drin, die man in Klassen direkt benutzen kann, wenn sowas auftritt und so weiter. Und das ist super, das kriegen Sie zum Teil wirklich kostenlos oder für ganz, ganz kleines Geld angeboten. Deswegen weise ich da immer noch mal drauf hin. Also das wäre eigentlich ein Thema für eine eigene Veranstaltung. Ich möchte aber nur auf zwei Dinge eingehen. Wenn Sie als Cowboy sagen, naja, wie soll man da eigentlich an Jugendliche rankommen, dann ist das eine gute und wichtige Frage, denn die Jugendlichen sehen oft auch nicht die Möglichkeit, mit jemandem darüber zu reden, entweder weil sie Opfer sind oder weil sie Täter sind oder weil sie es halt mitbekommen haben. Es kursiert unter Jugendlichen immer noch, die Welle ist eigentlich schon durch, eine Serie, 13 Reasons Why, tote Mädchen lügen nicht, kennen alle Jugendlichen. Da geht es halt genau um diese Thematik des Mobbings. Und das ist eine Serie, die bei Netflix, die kann man sich da angucken, kostenlos natürlich. Und da wird dieses Thema Mobbing aufgegriffen und die Protagonistin, also diese Schauspielerin hier, die begeht Selbstmord. Und das Problem dabei ist, dass dieser Selbstmord hier als eine mutige Tat dargestellt wird, als ein Ausweg, der als mutig angesehen wird und so weiter. Und das Problem ist, dass das leider auch schon Nachahmer gefunden hat. Die Verbreitung ist halt einfach hier auch ein bisschen das Problem und wie an diese Serie rangegangen wird. Also fragen Sie mal, wenn Sie Kinder zu Hause haben, ob die diese Serie kennen. Kennen eigentlich fast alle. Mittlerweile wird es auch im Unterricht wieder aufgegriffen. Der Punkt ist eigentlich der, dass Jugendliche das gucken, ist nicht das Problem, sondern die Frage ist, was machen Jugendliche dann hinterher, wenn die das belastet? Wohin gehen die? An wen wenden die sich? Und das ist, glaube ich, eine entscheidende Frage. Die haben weder in der Schule wirklich richtig Ansprechpartner dafür, noch unbedingt zu Hause. Die sagen, oh Gott, ja, meine beiden Indianer da zu Hause, die haben ja überhaupt keine Ahnung davon. Und das ist halt oft ein Problem. Und da kommt eine andere Seite ins Spiel, die ich auch vorstellen möchte. Die kennen nicht viele. Hand aufs Herz, wer kennt youport.de? Ja. Eine fantastische Seite. Weil es auf dieser Seite darum geht, dass genau diese Probleme angesprochen werden. Hier können sich Jugendliche und Kinder, vor allem aber Jugendliche, die jetzt Probleme haben, wir helfen euch gegen Cybermobbing und Abzocke im Web, die können sich hier an, und jetzt kommt es, reale Personen wenden. Das Ganze, ich lese mal kurz vor, Maja lädt peinliche Bilder von dir hoch, Peter möchte Nacktfotos von dir, du kannst das Ekelvideo der letzten Woche nicht vergessen. Im Web gibt es Probleme, für die man nicht immer eine Lösung parat hat. Wenn du Hilfe brauchst, sprich anonym mit einem unserer Scouts. Wir beraten dich online bei Problemen im Internet. Benutze einfach das Beratungsformular. So, das heißt, Jugendliche können entweder so im Chat verfolgen, was andere so schreiben, oder Jugendliche können, und das ist wirklich toll, sich einen aus einer ganzen Liste, auch zum Teil mit Bildern, einen Scout rausklicken und sagen, mit dem möchte ich gerne online ins Gespräch kommen. Und das Tolle ist, diese Scouts, diese Medien-Scouts, das sind auch Indianer. Das sind keine Cowboys. Das heißt, die wissen, worum es geht. Ja? Das sind ausgebildete Jugendliche, die das ehrenamtlich machen oder gegen geringes Entgelt. Aber auf jeden Fall, und das ist das Gute, hochgradig seriös, absolut von allen Landesmedienanstalten mit unterstützt. Und das ist etwas, wo ich immer denke, hier muss Schule und Elternhaus eigentlich zusammenarbeiten. Wie kann das funktionieren? Ich predige mittlerweile, so komme ich mir zumindest vor, dass in Schulen Medienscouts etabliert werden müssen. So wie es Klassensprecher gibt, so wie es Streitschlichter gibt, muss es eigentlich meiner Meinung nach in einer digitalen Welt auch Medienscouts geben. Das heißt, in jeder Klasse, ab weiterführende Schule Klasse 5, müsste es ein, zwei Schüler geben, und das sollten nicht irgendwie die Nerds sein, die den ganzen Tag sowieso vor der Kiste hängen, sondern einfach zwei, die sagen, und das kann ja wechseln, jawohl, das ist für uns, das ist interessant, das machen wir. Die lassen sich sozusagen ein bisschen ausbilden. Und dann gibt es regelmäßig Medien-Scout-Treffen von Schülern. Also nur die Schüler untereinander, da muss gar kein Erwachsener dabei sein. Die Indianer machen das untereinander. Und zwar machen die Großen das gut mit den Kleinen, die kümmern sich darum. So, und dann werden solche Seiten zum Beispiel vorgestellt. Also in der Klasse 7, wo Cybermobbing wahrscheinlich schon richtig ordentlich ein Thema ist, dann könnten die Medien-Scouts hingehen, und zwar ohne Lehrer, und einfach sagen, okay Leute, na, wir kriegen das ja auch hier bei uns mit. Wenn ihr überhaupt nicht mehr weiter wisst, es gibt hier eine super Plattform, könnt ihr euch dran wenden. Wenn so etwas in Schule transportiert wird, dann ist das wunderbar, aber es ist nicht nur wunderbar, es ist auch nötig. Und das fehlt. Medienerziehung in Schule heißt auch hier, Kinder und Jugendliche in die Mitverantwortung nehmen.
und sie sozusagen stark machen dafür, dass sie damit auch souverän umgehen können. Ja. Ja, es gab zum Beispiel hier vom Medienzentrum in Aachen, wurden die eine Zeit lang ausgebildet, die Medienscouts. Ich glaube, mittlerweile ist das Geld dafür nicht mehr da. Es gibt aber sehr gute Materialien auch dazu, wie das geschehen kann. Auch sogar, glaube ich, hier vom Medienzentrum mit erstellt, aber auch, die gibt es auch von ClickSafe. Ja. Aber
Geld, es gibt übrigens noch da, es müssen sich nur mehrere
Ja, also wenn das Geld noch da ist, wunderbar. Also die letzte Info, die ich hatte, war, es ist eigentlich kein Geld mehr da. Also machen wir gerade mal einen offenen Austausch. Bitteschön.
Er begleitet die Psychologen, weil wir reden ja hier über Mobbing.
Naja, erstmal geht es darum, dass die Jugendlichen überhaupt eine Plattform kennen, an die sie sich wenden können. Also die Frage ist ja andersrum, wer begleitet sie denn so? Keiner. Hier werden sie sozusagen ein Stück weit, also hier haben sie erstmal eine Anlaufstelle über diese über die Medienscouts, und hier kann sozusagen der nächste Schritt gemeinsam auch besprochen werden. Ja? Also ich finde, das ist erstmal als Anlaufstelle unglaublich wichtig, denn die Jugendlichen haben diese Anlaufstellen sonst überhaupt gar nicht und müssen irgendwie mit diesem Problem alleine klarkommen, und das finde ich viel schlimmer. Und hier kann man mit dem Scout gemeinsam zum Beispiel überlegen, Was könnte der nächste Schritt sein? Wie könntest du dich verhalten? Welche Ansprechpartner hast du? Und das finde ich halt wichtig, dass erstmal dass eine Anlaufstelle da ist und dass die bekannt ist. Ja. So, jetzt gucken wir mal in eine ganz andere Richtung. Nämlich, jetzt reden wir viel über Handygebrauch und Internetgebrauch und Computer und so weiter. Aber die Frage ist eigentlich immer, was macht das eigentlich mit uns? Und die erste Frage ist, wenn wir ja natürlich tagtäglich ein Handy benutzen, haben wir eigentlich mittlerweile ein Handygehirn. Ja, also ändert sich irgendetwas bei uns sozusagen im Gehirn? Und ich habe mal hier nur das Großhirn abgebildet und ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Ja, es verändert sich etwas. Es ist aber nicht schlimm, weil das Gehirn kann ja im Grunde eigentlich nichts anderes, als sich irgendwie vernetzen. Und das ist Lernen, ja. Und das findet zum Beispiel statt, wenn bestimmte Bereiche immer und immer wieder sozusagen angetriggert, nennt man das, also immer wieder angestoßen werden. Man hat festgestellt, Gerald Hüther hat das mal in einem Vortrag gesagt, dass man bei Mädchen festgestellt hat, dass der Bereich, der für die Ansteuerung der Daumenmotorik verantwortlich ist, das ist ein Bereich, der rechte Daumen wird bei uns im Gehirn von einer Stelle angesteuert, die sitzt ungefähr hier, dass dieser Bereich, weil der tagtäglich zig hundertmal mehr benutzt wird als früher, hat sich die Repräsentanzfläche dieses Bereichs in den Gehirn bei Mädchen verdoppelt, von seiner Repräsentanzgröße her verdoppelt. Das heißt, es ist jetzt doppelt so viel Platz und so viel Vernetzungsfläche da, wie es noch vor vielleicht 10, 15 Jahren der Fall war. Nur allein durch die Tatsache, dass die Daumen, und gucken sich das mal an bei Mädchen, wie die das machen, die halten das Handy in beiden Händen und tippen mit beiden Daumen. Das ist ein unglaubliches Training dieser Daumenmuskulatur. Und das geht ganz, ganz fein, ganz, ganz fein. Und deswegen, weil das Gehirn so getrainiert wird, bilden sich diese Strukturen. Bei Jungs ist das anders. Jungs tippen so mit so einem Zeigefinger, die halten das meistens mit links und dann tippen die so. Und weil das fürs Gehirn jetzt keine neue Herausforderung ist, verändert sich da auch nichts. Ja. Also die bleiben da sozusagen bei ihrer... Die bleiben da stehen, ja, ja. Es ist ja jetzt auch nicht erstrebenswert, dass... Ne, also wozu brauchen Sie sonst noch eine filigrane Daumenbewegung? Aber fürs Handy tippen... Und das Interessante ist, das hat vor allem stattgefunden, also diese Erkenntnisse haben stattgefunden zu einer Zeit, als die Handys noch Tasten hatten. Da mussten die Mädchen ja noch nicht mal hingucken, ja. Jetzt muss man ja wieder hingucken, weil das ja nur noch eine glatte Oberfläche ist. Früher war ja dann immer, ich glaube, auf der 5 oder so, da war dann immer so ein Pinökel drauf. Und dann wusste man genau, den konnte man ja spüren, 2000 kleine Sinneszellen. Ja, da konnte man spüren, hier ist es die 5. Und sie konnten früher Mädchen, also auch im Unterricht, ich habe das selbst mal ausprobiert, ich habe gesagt, okay, also mindestens 3 waren gerade hochkonzentriert im Unterricht, hochkonzentriert. Also nicht jetzt in meinem Unterricht, sondern unterm Tisch am Schreiben. Da habe ich einfach mal, das passt mal auf, jetzt legt es mal auf den Tisch und dann diktiere ich mal. Und dann haben die mich angeschaut und haben dabei den Text geschrieben, den ich gesagt habe. Und der war fehlerfrei. Unglaublich. Und in einer Affengeschwindigkeit. Und dafür braucht man ein gut funktionierendes Gehirn. Und das trainieren die Mädchen halt. Wir trainieren unser Gehirn auch. Wenn wir googeln, dann passiert in unserem Gehirn etwas. Man hat übrigens auch festgestellt, wenn auch Jugendliche und auch Kinder, egal wer, auch wir, wenn wir Fernsehen schauen, oder wenn wir im Internet uns irgendwas angucken, also außer jetzt nur einen Film, aber wenn wir im Internet unterwegs sind, dann ist dann unser Gehirn viel aktiver als einfach nur beim
stupiden Hinschauen und Gucken. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Die Frage ist, wir googeln ja alles mittlerweile. Haben wir deswegen auch ein Google-Gehirn? Ich habe es mal so genannt. Und dazu hat man, das nennt sich einen Experten-Novizentest gemacht. Man hat also einfach Leute genommen, die kennen das schon gut, die können gut im Internet recherchieren. Und dann hat man Leute genommen, die haben noch gar keine Ahnung davon. Selbe Altersgruppe, ja, also jetzt nicht irgendwie ganz junge und ältere. Und dann hat man die Gehirne gescannt, während die das machen mussten, was sie da so an Aufgaben bekamen. Und dann sieht man also hier so Einfärbung. Und am Anfang war es einfach nur, lies ein Buch. Ja, wurde gesagt, lies ein Buch. Und dann bei den Usern, den www-Usern, hat man gesagt, lies ein A-Book. Haben die gesagt, was ist ein A-Book? Sagen sie, ein analoges Buch, ja, nimm es in die Hand, blätter es auf. So, kannten die dann auch. Und dann haben die das gelesen und dann hat man die Gehirne gescannt und hat man festgestellt, das sieht ja unglaublich ähnlich aus, was da passiert. Und in einem zweiten Test hat man dann gesagt, so, jetzt bitte eine Internetrecherche. Und jetzt hat man sich wieder die Gehirne angeguckt und hat man festgestellt, hoppla, also bei denen, die da noch gar nicht mit vertraut sind, ist jetzt viel weniger. Und bei denen, die da sehr gut mit vertraut sind, ist richtig viel aktiv. Und Aktivität heißt halt immer, da oben wird gerade aus den verschiedenen Bereichen was zusammengekramt. Und dann hat man sich gewundert, hat gesagt, das kann doch nicht sein. Und dann hat man das bei den Internetneulingen mal ein bisschen genauer sich angeguckt. Und dann hat man den Wikipedia-Seiten gegeben und dann hat man festgestellt, die können nur eins, die können nur lesen. Und dann lesen die eine ganze Wikipedia-Seite. Können Sie mal machen, wenn Sie nicht einschlafen können oder so. Lesen Sie mal einfach eine Wikipedia, ist egal was, Klapperstorch oder Grasfrosch, völlig egal, geben Sie irgendein Thema ein. Versuchen Sie mal eine ganze Wikipedia-Seite zu lesen, das kann man gar nicht mehr. Unser Gehirn ist mittlerweile so darauf getrimmt, bei diesen unterlegten Hyperlinks dann drauf zu klicken, weil man sozusagen weiterkommen will. Aber die lesen. Das interessiert die gar nicht, ob da man da weiterklicken kann, weil die das noch nicht können. Denn was ist hier anders? In diesen Gehirnregionen hier vorne, das ist der sogenannte präfrontale Kortex, hier werden sozusagen Entscheidungen getroffen und auch Handlungen geplant. Dieser Bereich ist bei uns, wenn wir googeln, hochaktiv. Bei denen, die das nicht können, ist das überhaupt nicht aktiv, weil da wird nichts entschieden, da wird einfach nur gelesen. Und fürs Lesen brauche ich keine Entscheidung. Aber beim Googlen oder bei einer Wikipedia-Seite, die wir lesen, entscheiden wir innerhalb von ein paar Sekunden, ich klicke weiter, nee, das interessiert mich nicht, ich klicke jetzt da, ich gehe wieder raus, mache was anderes. Und dieses Entscheiden, das ist etwas, was sozusagen nur die können, die das dann halt auch schon öfter benutzt haben. Und das ist keine schlechte Fähigkeit. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Schule sind, meinetwegen Klasse 9, und dann sagt der Lehrer, okay, jetzt habt ihr einen Auftrag, 10 Minuten geht mal an die Computer oder holt mal die Tablets raus oder ne, nehmt die Handys und jetzt recherchiert mal zu dem und dem Thema. Dann können diejenigen, die das sozusagen trainiert haben, viel besser, weil die innerhalb kürzester Zeit viel mehr Entscheidungen treffen können. Also das ist schon auch für eine digitale Welt eine Kompetenz, die Indianer A brauchen, aber die sie auch nach ganz kurzer Zeit mitbringen. So, jetzt ist aber die Frage, sollen denn auch Kinder deswegen schon möglichst früh an Google herangeführt werden, damit sie natürlich auch super googeln können? Die Antwort ist ganz klar nein, denn es gibt Alternativen für Kinder. Ich meine, gut, eine Suchmaschine blinde Kuh zu nennen, da muss man schon ein bisschen einfallslos sein, weil ich habe bei blinde Kuh immer das Gefühl, die trifft alles, aber nicht das, was ich suche. Aber so helles Köpfchen oder so, also es gibt Alternativen. Und warum die? Naja, das wissen wir ja alle. Ne? Es gibt ja bei Google keinen Jugendschutz. Es gibt auch keine freiwillige Selbstkontrolle. Es gibt einfach gar nichts. Geben Sie mal Gewaltbilder ein und googeln Sie das und dann gucken Sie sich mal die Bilder dazu an. Das wollen Sie nicht sehen. Oder Schmerzen. Geben Sie mal Schmerzen ein und gucken Sie sich mal die Bilder an. Wollen Sie nicht sehen. So, und das ist bei Jugendlichen und bei Kindern oft ein Sport, sich sozusagen die grausamsten Bilder rauszusuchen und die muss man sich dann angucken. Aber ich kann Ihnen eins sagen, das brennt sich fest. Das brennt sich fest. Ja? Weil die Gehirne dieser Kinder emotional überfordert sind. Nicht nur das Gehirn, das ganze Kind ist emotional überfordert mit diesen Bildern und die bleiben dann hängen. Und das ist nicht gut. Deswegen sollten gerade, wenn in Kita oder auch in Grundschule mit sowas schon gearbeitet wird, in Grundschule natürlich, dann sollten alternative Suchmaschinen benutzt werden und eben nicht Google. Dann gibt es immer noch, das hat jetzt mit dem Handy weniger zu tun, aber mittlerweile kann man das ja sagen, wenn man Spiele spielt, und da werden ja ganz unterschiedliche Spiele gespielt, viele Rollenspiele, also Online-Multiplayer-Spiele werden die auch genannt. Ne? Das heißt, man spielt in Online-Zeit mit ganz vielen zusammen, die man gar nicht kennt, die irgendwo anders sind, und spielt sozusagen in einer Gruppe zusammen, in einem Clan, in einer Gilde und so weiter. Und da komme ich nachher nochmal drauf. Das hat natürlich eine hohe Sogwirkung. Ja, diese Spiele haben eine hohe Sogwirkung. Und man hat mal untersucht, wenn Kinder und Jugendliche, also vor allem Jugendliche, spielen, die können ja auf allen Geräten weiterspielen. Mittlerweile sind die ja gut verknüpft. Also man kann auf einer Konsole spielen, dann können sie auf dem Tablet weiterspielen, dann können sie auf dem PC weiterspielen, auf dem Handy weiterspielen. Also sie können eigentlich immer weiterspielen. Und dann hat man sich angeguckt bei Jugendlichen, die also exzessiv viel spielen, das ist also 5 Stunden plus am Tag, hat man sich angeguckt, also das muss doch irgendwie auch Auswirkungen aufs Gehirn haben. Das kann doch nicht spurlos an denen vorbeigehen. Und das hat man gemacht. Man hat also einen Test gemacht und auch hier wieder einen Experten-Novizen-Test. Man hat also Experten genommen, die viel spielen, sind ja in dem Fall Experten, und Novizen, die deutlich weniger spielen. Und dann hat man mit denen einen Test gemacht, das ist der sogenannte Stroop-Test, und den würde ich gerne auch mit Ihnen jetzt machen, den kennen Sie wahrscheinlich schon. Und zwar ist der ganz einfach. Es geht einfach nur darum, dass ich zeige Ihnen jetzt Wörter, und diese Wörter haben eine Farbe. Und es geht einfach nur darum, dass Sie die Farbe dieses Wortes benennen. Nicht das Wort lesen, sondern nur die Farbe des Wortes sagen. Und das machen wir alle zusammen, also Sie alle im Chor mit mir zusammen. Und ich klicke die durch und das geht relativ zügig. Also Sie müssen jetzt gut nach vorne gucken. Denken Sie dann, wir fangen mal ganz einfach an. Los geht's. Okay, das war keine Herausforderung. Warum? Weil unser Gehirn sofort gesagt hat, oh Gott sei Dank, ja, ich muss ja doch nur lesen, denn eins kann unser Gehirn nicht. Es kann, wenn es Text sieht, nicht lesen. Wenn da ein Text steht und Sie sagen, Ihrem Gehirn liest das nicht, kann es nicht. Es muss lesen. So, herzlichen Glückwunsch. Die nächste Aufgabe, das Gleiche wieder. Und Sie können sich ja vorstellen, dass es jetzt ein bisschen schwieriger wird. Ja? Also das Gleiche wieder, los geht's, nur die Farbe, los geht's. Okay, was sagt man seinem Gehirn? Lies es nicht, guck dir die Farbe. Lies es nicht, guck dir die Farbe. Lies es nicht, so. Denn Ihr Gehirn hat sehr schnell festgestellt, da stimmt ja nie die Wortbedeutung mit der Farbe überein. Aber Sie merken schon, ne, das ist nicht ohne. Jetzt machen wir das Ganze nochmal in einer noch größeren Herausforderung. Los geht es, also das Gleiche wieder. So, und hier ist es für mich immer besonders interessant, hier werden die Denkzeiten immer etwas, also wenn man bei Lila, da sagt jeder erstmal, oh Gott sei Dank, ja, also jedes Gehirn sagt bei Lila, oh, endlich die rettende Insel, und dann denkt man, oh nein, jetzt ist es wieder anders, und man weiß, dass es anders ist, aber man kriegt die Farbe nicht so schnell hin, deswegen sind die Zeiten, ich höre dann immer hin, die sind immer etwas, eine Millisekunde länger, ja, und das hat man jetzt mit diesen viel und wenig Spielern gemacht, und zwar richtig lang. Um einfach zu gucken, wie gut können die sich konzentrieren. Und da hat man wirklich festgestellt, es gibt signifikante Unterschiede. Bei den Vielspielern, die können sich nicht mehr lange auf eine einzige Aufgabe konzentrieren. Also die haben nur noch eine halbe Konzentrationsspanne. Bei den Wenigspielern ist das nicht der Fall. Und das ist natürlich eine Aussage, gut, die unterstützt manche, die sagen, siehste, habe ich doch schon immer gewusst, ja. Man muss natürlich mit diesen Werten und diesen Ergebnissen auch ein bisschen vorsichtig umgehen. Aber worum es geht, ist, dass man einfach feststellt, dass dieses, weil wenn die spielen die ja, wenn es Strategiespiele sind oder wenn es irgendwelche Rollenspiele sind, das geht zum Teil auch ein bisschen, also da wird viel in kurzer Zeit gemacht, aber es ist nicht so, dass jetzt ganz lange Zyklen sind, wo man sich sozusagen entspannt da reinbegibt. Und deswegen ist diese Fähigkeit, sich lange mit einer Aufgabe auseinanderzusetzen, bei diesen Spielern dann halt einfach nicht mehr da. So, jetzt komme ich noch zu einem Punkt, den ich auch in meinem Pubertätsvortrag immer wieder bringe, hier etwas gebündelt, weil es mir wichtig ist, dieses Thema nochmal genau auf den Punkt zu bringen. Es geht um das Schlafen und ich verbinde es einfach mit der Frage, warum geben Sie eigentlich abends Ihrem Kind nicht eine Tasse Kaffee ans Bett und stellen gleich noch eine Tüte Chips mit hin und sagen dann schlaf gut? Ne? Man wundert sich erstmal ein bisschen. Wenn Eltern ihren Kindern erlauben, das Handy nachts im Kinderzimmer zu lassen, tun sie aber genau das. Im übertragenen Sinne stellen sie eine Tasse Kaffee hin, und zwar mit derselben aufputschenden Wirkung, und eine Tüte Chips, weil man nämlich nicht mehr aufhören kann. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Was will ich damit erreichen? Ich will sie sensibel machen für das Wichtigste, was in der kindlichen Entwicklung, wenn es ums Lernen geht, eine Rolle spielt. Das ist eigentlich nicht das Aufpassen, es ist das Schlafen. Nicht im Unterricht, sondern nachts. Ja? Kinder müssen, damit sie gut lernen, und auch Jugendliche müssen, damit sie gut lernen, nachts möglichst viel schlafen. Das ist eigentlich für die Entwicklung mit das Wichtigste. Und das wird immer weiter verkürzt. Der normale Schlafrhythmus sieht so aus, bei uns auch, ne, dass wir nach 8 Stunden Schlaf aus diesen verschiedenen Tiefschlafphasen dann immer weiter in einen Wachzustand kommen. diese orangene Pfeil oder orangene Linie, das ist ein Hormon, das uns müde macht. Das ist, bevor wir einschlafen, hat das sozusagen seinen maximalen Wert und über die Nacht hin nimmt das ab. Das ist das sogenannte Melatonin. Melatonin macht uns müde und das wird ausgeschüttet. Und das geht bei uns bald los. Also es dauert vielleicht noch so 2 Stunden. Dann ist unsere Melatonin-Ausschüttung im Körper, fängt dann richtig an. Sie müssen wissen, bei pubertierenden Jugendlichen verschiebt sich das entwicklungsbedingt sowieso schon um mindestens 2 Stunden nach hinten. Jugendliche haben diese Ausschüttung erst viel, viel später. So, das heißt, dass wenn man auch später einschläft und man aber morgens wieder zur selben Zeit raus muss, meinetwegen, weil man zur Schule muss, dann sehen Sie schon, dann ist die Gefahr, dass man gar nicht so richtig wach ist, schon gegeben und dieses Melatonin baut sich auch nicht mehr ganz so stark ab. Das ist aber noch harmlos. Die Wirklichkeit in deutschen Kinderzimmern und Jugendzimmern sieht so aus, dass die Jugendlichen oft erst nach 24 Uhr einschlafen. Das Problem ist, dass die aber morgens zur selben Zeit raus müssen. Und jetzt sehen Sie, was da das Problem ist. Die sind in der Regel im tiefen Tiefschlaf. Und das führt dazu, dass die morgens raus müssen in einer Phase, in der sie eigentlich noch schlafen müssten. Und das Melatonin, diese müde machende Substanz, die baut sich gar nicht mehr richtig ab. Die gehen morgens in die Schule mit einem Melatoninspiegel, die könnten sofort wieder einschlafen. Das tun die ja zum Teil auch. Ja. So, und in dieser Zeit hier, die jetzt fehlt, da meditieren die ja nicht. Es ist ja nicht so, dass die einfach den gedankenlosen Gedanken denken, ja, oder den nicht geschossenen Pfeil abschießen im Kopf. Nein, nein. Was die machen, ist ganz klar. Die nutzen die Zeit. Und das ist etwas, was in der Indianerwelt anders ist als in unserer Cowboy-Welt. Das hatten wir früher nicht. Deswegen sind wir früher auch besser in den Schlaf gekommen. Wir haben früher dann vielleicht doch noch ein bisschen gelesen oder in irgendeiner Zeitschrift geblättert. Aber es war analog. Jetzt ist es digital. Und das ist das Problem. Denn diese digitalen Endgeräte, auch die moderneren, haben eigentlich immer noch eine negative Eigenschaft. Man nennt das Blaudusche. Die strahlen blaues Licht aus. Und dieses blaue Licht führt zu einer ganz einfachen, zu einem ganz einfachen Signal im Körper. Wenn das blaue Licht, also auch wenn der Bildschirm nicht blau ist, wird trotzdem blaues Licht ausgestrahlt. Ja? Auch jetzt hier in diesem Raum wird auch blaues Licht ausgestrahlt. So, aber nicht so viel. Und morgens ist im Tageslicht das meiste blaue Licht. Denn es hat eine Funktion. Wenn das blaue Licht auf die Netzhaut im Auge trifft, dann wird ein Signal gegeben, baue Melatonin ab. Also bleibe wach. Und wenn Jugendliche abends, weil sie noch nicht müde sind, sagen, ach, kann ich noch ein bisschen mit dem Handy daddeln oder noch, kann ich noch was für die Schule tun? Genau, für die Schule tun. Ja. Also wenn aus 20 Zentimetern Entfernung ein Jugendlicher abends, weil er einfach noch nicht müde ist, sein Handy nimmt und da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder eine Stunde drauf guckt, dann kriegt er die ganze Zeit eine Blaudusche. Das heißt, Melatonin, das sich gerade bei einem Pubertierenden überhaupt erst gebildet hat, wird sofort wieder kaputt gemacht, sofort abgebaut. Folge, der wird noch später müde, der schläft noch später ein. Das hat dieselbe aufputschende Wirkung wie eine Tasse Kaffee, das hat man festgestellt. Das ist im Grunde so, als würden Sie einem müden Kind abends sagen, hier, schlaf schön, aber trink erst den Kaffee. Ja? So. Das will man ja nicht. Also das ist ein Problem. Mittlerweile haben neuere Handys, die haben sozusagen einen Blaufilter. Man kann sich auch eine App runterladen, dass man diesen Blaulichtanteil runterfährt. Ja, das stimmt. Aber in der Regel ist er nie ganz aus. Und wenn man weiß, dass Jugendliche, und das ist halt das Problem, Jugendliche kennen diese App, Jugendliche kennen auch diesen Blaufilter, aber Jugendliche wissen nicht, dass deren Melatoninspiegel auch erst viel später ansteigt. Das heißt, die haben am Anfang doch nicht viel. Und wenn dann trotzdem immer Blaulicht reinkommt, wenn es auch nur weniger ist, dann wird das wenige Melatonin auch wieder abgebaut. So, deswegen muss man denen das klar machen und deswegen heißt es auch ganz klar, nicht das Handy aus, sondern das Handy raus. Das muss ein ganz einfacher Slogan sein, nicht das Handy aus, Handy raus. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Jugendlichen immer später müde werden und dieser kostbare Schlaf, den die eigentlich brauchen für die Entwicklung, fürs Lernen, fürs Ausruhen, fürs Regenerieren, der findet nicht mehr statt. Das ist Problem Nummer 1, das war die Kaffeetasse oder der Kaffee. Ich hatte aber noch eine Chipstüte im Angebot. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich Chips esse, ich esse immer nur 3. Ja? Und das tue ich in einer Regelmäßigkeit, ja, also die fast strebehaft ist. Also ich sage immer nur, ich nehme 3 raus, dann esse ich die und dann denke ich, ja gut, okay, 3. Naja, und dann ist die Tüte irgendwann leer. Warum kann ich nicht aufhören? Weil Chips Geschmacksverstärker haben. Handys haben auch Geschmacksverstärker. Die können Sie nicht spüren, können Sie nicht jetzt an der Scheibe lecken oder so, da werden Sie nicht schwer. Ne? Aber die haben Geschmacksverstärker in Form eingehender Nachrichten. Nachrichten. Und zwar bei 8% aller 13-Jährigen und bei fast jedem vierten 16-Jährigen kommen nachts Nachrichten rein. So, und jetzt passiert etwas, was den Schlaf noch weiter kaputt macht. Denn jetzt ist dieser Jugendliche endlich irgendwann eingeschlafen Jetzt kommt nachts eine Nachricht rein, der hat das Handy da liegen, dann macht's Ping, dann wird er wach, weil das Gehirn sowieso nicht mehr richtig kann gar nicht mehr richtig abschalten. Man nennt das Always-On-Zustand bei Gehirn. So, der registriert, da ist eine Nachricht gekommen, im Halbschlaf guckt er noch drauf. Derjenige, der gerade geschrieben hat, sieht, oh, der ist jetzt online, und dann wird erstmal ein bisschen hin und her geschrieben. Dann muss der wieder neu einschlafen. Diese kleine Blaudusche, dann ist schon, spielt gar keine Rolle mehr. So, dann muss der wieder ein, dann geht das wieder hin und her. Das Problem ist, dass der Schlaf immer weiter fragmentiert wird. Das sind nur noch so, das ist so, als, ne, also ich habe das gerade mit 3 kleinen Kindern, wobei, und die ganz kleine schläft gerade bei meiner Frau, ich habe die beiden etwas größer, aber unsere 2-Jährige, die hat ist gerade ein bisschen krank, die hat mich also jetzt in der letzten Nacht jede Stunde geweckt, Papa, ich habe Durst. Da war ich gerade wieder so eingeschlafen, Papa, ich habe Durst. So, und da wissen sie, was das ist, da steht man morgens auf, da fühlt man sich nicht fit. So, aber die Jugendlichen auch nicht. Die sind auch morgens scheintot, da können sie gegentreten, da passiert nichts. Dann, morgens können sie alles, was blaues Licht ausstrahlt, alles, was sie haben, schieben sie alles rein und immer aufs Gesicht drauf. Ja? Alles drauf. Morgens kann es gar nicht genug blaues Licht geben, aber abends halt eben nicht. Deswegen erster Punkt, nicht Handy aus, sondern Handy raus. Und zweiter Punkt ist auch, und das hat man festgestellt, wenn das Handy draußen ist, kann es fast sogar auch anbleiben. Das können Sie mal ausprobieren. Also nicht Sie mit Ihren Kindern, sondern Sie selbst. Sie schalten Ihr Handy aus und legen es hin und arbeiten weiter. Dann wird es nicht lange dauern, dann werden Sie nachgucken. Einfach schon aus der Routine heraus werden Sie nachgucken. Ach ja, ich habe es ja ausgemacht. Ach so, jetzt mache ich aber doch mal an, ich guck mal gerade. So, wenn das Handy in einem anderen Raum liegt, dann können Sie es ruhig anlassen. Wenn Sie am Arbeiten sind, dann sind Sie meistens vertieft. Dann stört es Sie auch gar nicht, wenn es woanders liegt, weil Sie zu faul sind, aufzustehen. Und dieses vertiefte Arbeiten, das ist etwas, was bei Jugendlichen natürlich auch notwendig ist und bei Kindern auch, nämlich dann, wenn es ums Hausaufgaben machen geht. Hausaufgaben ist etwas Wichtiges, aber wenn man Hausaufgaben macht und sich konzentrieren will, dann braucht man 15 Minuten. Das Gehirn braucht 15 Minuten, bis es richtig konzentriert arbeitet. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie mal am Strand liegen und ein Buch lesen. In den ersten paar Minuten ist man noch sehr, sehr ablenkbar. Da stört einen das Gekläffe von dem Hund, der da nicht am Badestrand liegt. Da sind da irgendwelche Kinder, die ständig an einem vorbeilaufen und der Sand über einen rüberfliegt und so weiter. Aber wenn man das ausgehalten hat und 15 Minuten lang versucht zu ignorieren, dann ist man weg. Dann ist man in der Geschichte drin. Dann lesen Sie und dann hören Sie das Hundegebell nicht mehr. Das Gehirn schaltet ab und fokussiert sich auf eine Sache. Das braucht 15 Minuten. Ja, wann hat ein Kind 15 Minuten, wenn es das Handy im selben Raum liegen hat? Die hat es nicht. Der Störimpuls, der kommt immer früher. Das heißt, bei Jugendlichen, gerade im Nachmittagsbereich, kommen immer wieder Handy-Störimpulse in Form eingehender Nachrichten. Und deswegen guckt man dann wieder drauf und dann muss das Gehirn wieder von vorne anfangen. Dann sagt das Gehirn nicht, naja, 10 Minuten habe ich mich ja schon gerade konzentriert, jetzt mache ich kurz eine Handypause, dann konzentriere ich mich weiter. Nee, es geht immer wieder von vorne los. Und wenn immer wieder diese Störimpulse kommen, konzentriert man sich nicht mehr vertieft. Das ist aber wichtig und das passiert selten. Deswegen auch hier nicht das Handy aus, sondern das Handy raus. Jetzt kommt noch ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, der so ein bisschen gerade die Ängste und Sorgen von Eltern in den Blick nimmt, wo es dann darum geht, dass dann da auch so Sachen sind, ja, aber ich habe das Gefühl bei meinem Kind, das ist schon nicht mehr gesund. Also das ist schon pathologisch, ne? Der ist ja irgendwie schon abhängig. Und das wird in dieser Broschüre, die ich draußen ausgelegt habe, auch nochmal sehr gut in den Blick genommen. Ich habe es etwas verkürzt für Sie schon mal vorbereitet. Ist jetzt ein bisschen textlastig, aber wir gehen zusammen es durch. Also, der erste Punkt ist der, was fasziniert Kinder und Jugendliche überhaupt an dieser digitalen Welt? Es ist vor allem die Bedürfnisbefriedigung. Das ist das A und O. Es geht um das Bedürfnis, denn es geht darum, dass man Unterhaltung findet, Austausch findet, Entspannung findet und sich Langeweile vertreibt. Und all das bietet dieses Smartphone am allerbesten, weil es halt überall mit hinnehmbar ist. Und dann gibt es diese Bedürfnisbefriedigung, die können Sie im Grunde in 2 Teile teilen. Der erste Teil ist Spiele. Und jetzt ist es nicht so, dass das einfach so wie früher, ne, da haben wir Pac-Man gespielt, für uns alleine oder sowas. Ja, das spielt man ja nicht mehr alleine, man spielt das online mit ganz vielen zusammen. Und dann kriegt man, wenn man mit einer Gruppe zusammenspielt, dann kriegt man Anerkennung, dann hat man Erfolg, dann ist das eine Belohnung. Und das heißt, das eigene Belohnungszentrum im Gehirn wird jetzt ganz aktiv. Da werden körpereigene Drogen ausgeschüttet, also Substanzen ausgeschüttet, die eine drogenähnliche Wirkung haben, Dopamin. Und dann fühlt man sich gut. Man erlebt also sozusagen hier, und jetzt kommt es, lösbare Aufgaben. Denn in Schule bewerten Schüler oft diese Aufgaben nicht als lösbar und deswegen lassen sie es lieber gleich. Aber hier bei so Spielen, das ist für die lösbar, aber trotzdem herausfordernd. Denn das ist der Charme bei diesen Spielen und das führt dann oft auch zu diesem fesselnden Rausch, dass man auch eine Macht darüber hat, was man da tut und auch eine Kontrolle über das, was da getan wird. Und es entstehen, das ist wichtig, Gemeinschaften. Beim Online-Spielen entstehen Gemeinschaften, zwar mit Leuten, die man nicht kennt, aber man kennt sich als Charakter in dem Spiel. Und das ist etwas ganz Faszinierendes für viele Kinder und Jugendliche vor allem. Und in Chats passiert sowas Ähnliches. Man hat sehr schnell Zugang zu anderen Personen. Man hat einen sehr erleichterten Austausch. Und auch das ist halt vor allem dann wichtig, wenn das Kind das Bedürfnis hat, hier Geborgenheit finden zu wollen, Zugehörigkeit finden zu wollen. Und dieses Verlangen ist nun mal in der Pubertät besonders groß, weil das man hat ein inneres Bedürfnis, sich von den Eltern abzugrenzen, abzuwenden und andere Wege zu gehen. Und dann ist das Internet natürlich da eine besondere Plattform oder halt Chats sind da besondere Plattformen. So, und deswegen sind Kinder und Jugendliche halt natürlich auch vor allem Jugendliche besonders gefährdet. Und Abhängigkeit, jetzt sind wir natürlich hier bei Profis sozusagen eingeladen. Es ist aber auch für den Bereich Handysucht immer noch sehr schwierig, überhaupt eine richtige Abgrenzung zu finden. Auch dass diese Einordnung ist immer noch nicht ganz trennscharf. Es gibt verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Das habe ich im Vortrag auch schon gesagt. Es ist die Einsamkeit, die Schüchternheit. Es sind vielleicht auch Krankheitssymptome, Depressionen, Stress, Versagensängste, Misserfolge in der realen Welt, in der Schule zum Beispiel, geringe Anerkennung, das soziale Umfeld. Ne? Es fehlt die Aufmerksamkeit und all das sucht man natürlich trotzdem und man findet es aber nicht in der realen Welt, aber es wird einem in der digitalen Welt dann so gut geboten. Und die digitalen Faktoren, also die, die sozusagen einen ansaugen, das sind vor allem diese Online-Multiplayer-Spiele, ne, wo dann wirklich auch geguckt wird, da hat man dann auch einen Gruppendruck, denn wenn man seine Gilde und seine Gruppe dann irgendwann nicht mehr unterstützt, dann fliegt man vielleicht auch raus und davor haben dann manche auch Sorge. Die Spiele sind oft auch so gestrickt, dass es gar kein Ende mehr gibt. Also man kann eigentlich gar nicht aufhören, weil man erreicht gar kein Ende. Ja? Das ist bei Mensch, ärgere dich nicht ganz klar. Da ist irgendwann ein Ende erreicht, wenn der eine nämlich drin ist und der andere nicht. Ja? Bei diesen Spielen ist das nicht mehr. Und es geht natürlich darum, dass sich auch Spielcharakter weiterentwickeln. Und wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und man merkt, die anderen entwickeln sich alle weiter, dann will man da nicht hinten anstehen. Und das ist sozusagen so dieser Sog, der dazu führt, gerade was Spiele angeht, diese digitalen Faktoren. Ja, ab wann beginnt Abhängigkeit? Das ist natürlich schwierig zu beantworten Eltern sagen immer oft, naja, der sitzt so und so lange davor. Also die Bildschirmzeit an sich ist nicht klar ein Indiz dafür, mein Kind ist jetzt abhängig, weil es halt so und so viel Zeit vor dem Bildschirm bringt. Auch deutlich weniger Bildschirmzeit könnte zu Abhängigkeit führen oder deutlich mehr Bildschirmzeit eben nicht zu Abhängigkeit. Ja? Deswegen habe ich das so groß geschrieben. Es kann ein Anzeichen sein, aber alleine ist das überhaupt nicht aussagekräftig. Es kann auch gerade das Handy, wenn Sie einen 11-jährigen Sohn haben, der ist vielleicht, oder 10-jährigen, der ist vielleicht gerade auf die weiterführende Schule gekommen und Sie haben dem jetzt ein Handy gekauft. Ja, dann ist doch klar, das Handy ist für den jetzt erstmal sozusagen die Entdeckung einer ganz neuen Welt. Ja? Dann beschäftigt er sich damit auch. Also man muss auch ein bisschen akzeptieren, dass das eine vorübergehende Phase sein muss. Und immer wichtig auch, Abhängigkeit ist immer ein Prozess. Das ist nicht heute so und morgen ist er abhängig. Ja? Also das ist halt wichtig, dass man das einfach ein bisschen im Blick hat. Wenn Sie sagen, naja, ich würde das aber gerne trotzdem irgendwie mal mit meinem Kind so ein bisschen in den Blick nehmen. Auch hier bietet ClickSafe sowas wie eine Checkliste. Aber ich würde Ihnen sagen, bevor Sie Ihrem Kind sagen, dass er das mal machen soll, müssen Sie es selbst gemacht haben. Ja? Also den Mut müssen Sie haben, dass Sie sagen, okay. Und auch das finden Sie bei clicksafe.de oder Sie gehen auf eine andere. Also erstmal dieser Flyer bietet Ihnen Hilfe. Da ist nämlich eine Checkliste drin, in diesem Flyer, den Sie nachher mitnehmen. Da ist eine Checkliste drin, da sind ganz wenige Fragen. Das sind hier, gefühlt sind das knapp 10 Fragen. Und da steht dann Ja und Nein, das können Sie ankreuzen und dann ja, wird gesagt, na, also wenn Sie mehr als dreimal ankreuzen, na, dann sollten Sie vielleicht schon auch mal drüber nachdenken. Das hilft Ihnen. Oder Sie sagen einfach mal hier, ich gehe ins Netz und bei Bin ich süchtig, kann ich selbst mal gucken, ob ich da, was da so bei rauskommt. Ich habe noch 4 Folien, dann bin ich durch. So, was können Eltern tun? Machen Sie Ihr Kind medienfit, also einmal durch Medienscouts natürlich und jetzt hier nochmal, Verbote sind auf Dauer wenig hilfreich. Die führen eigentlich nicht dazu, dass sich wirklich was verändert. Und hier auch, das habe ich auch fett gemacht, spielen Sie mal mit.
Also interessieren Sie sich auch, zeigen Sie mal Interesse dafür, was Ihr Kind da überhaupt spielt und spielen Sie mal eine Runde mit, also wenn es überhaupt eine Runde gibt. Ja. Aber machen Sie es, tauchen Sie mal ein, versuchen Sie einfach mal Interesse dafür zu kriegen, was Ihr Kind da eigentlich spielt. Sprechen Sie über die Inhalte, hier nochmal, Mediennutzungsvertrag. Naja, und dann ist natürlich einfach die Rolle, die Sie als Eltern sowieso innehaben, Vorbild sein, auch was Handykonsum angeht, aber auch Alternativen vorschlagen, Familienzeit bewusst einfordern und auch pflegen. Das sind halt Dinge, die einfach, die wichtig sind. Und das hört sich immer erstmal so, ja, so einfach an. Es ist manchmal gar nicht so einfach, das umzusetzen. Es hört sich auch manchmal so pauschal an und fast schon so ein bisschen aussagelos. Aber da hängt unglaublich viel dran. Also man kann als Eltern eigentlich viel mehr erreichen, wenn man diese eigene Elternrolle da gut ausfüllt, als immer zu gucken, was ist da und wo kann ich da einen Riegel vorschieben. Bei Zeiten und Regeln, das ist ja auch immer sowas, also Regeln halt auch wieder über so einen Vertrag. Bei Zeiten, das ist nicht immer ganz einfach, es hängt sehr stark vom Kind ab. Wichtig ist, scheuen Sie keine fairen Konflikte, das heißt, es gibt ein paar Dinge, die man auch als Eltern einfach mal klar einfordern muss und wo Sie einen klaren Standpunkt haben. Also nehmen wir mal an, Ihr Kind kommt jetzt zu Ihnen, hat sich so einen Vertrag ausgedacht und da sind ein paar Sachen, die für Sie einfach nicht akzeptabel sind. Dann müssen Sie da diesen Konflikt einfach auch durchstehen und mit dem Kind ausfechten. Und was auch wichtig ist, dass man irgendwie vereinbart, vielleicht gar keine tägliche Begrenzung, sondern eher über ein Wochenpensum, also dass Schüler, dass Kinder und Jugendliche hier eigentlich eher eine Wochenzeit zur Verfügung haben. Bei einem 10-Jährigen vielleicht noch nicht so, aber bei einem 13- oder 12-Jährigen, je nachdem, wie das Kind auch gut drauf ist, kann man sagen, okay, du kriegst so und so viel Spielzeit in der Woche, die musst du dir selbst einteilen. Das kann man auch zum Teil kontrollieren. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Auch hier bietet ClickSafe Ihnen Hilfe. Ich habe jetzt mal das umgedreht. Eine Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser, weil es letztendlich ja darum geht, dass Sie das mit Ihrem Kind im Gespräch aushandeln und das Kind eigentlich nicht unbedingt das Gefühl hat, es wird jetzt permanent kontrolliert. Deswegen ist mein Ansatz eigentlich eher der, eine Kontrolle kann gut sein, aber das Vertrauen zum Kind ist einfach das Bessere. Aber Sie finden hier auch wieder gute Jugendschutzhilfemaßnahmen, aber auch so ein paar Filter, die Sie einsetzen können. Ja, wenn Sie das Gefühl haben, mein Kind hat sich bereits in der Medienwelt verloren, dann ist es vor allem wichtig, sich mal zu fragen, was fehlt meinem Kind eigentlich in der realen Welt? Ja, also was fehlt ihm, was es sich sozusagen digital holt? Und wichtig ist auch, dass Sie sich selbst in den Blick nehmen. Also wenn Sie sich Sorgen machen, dann ist es nicht nur wichtig, dass Sie sich um Ihr Kind kümmern, sondern es ist genauso wichtig, dass Sie auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Wir zögern da immer noch und scheuen davor zurück. Das ist aber überhaupt nicht gut. Also gerade hier natürlich die Suchthilfe ist ja logisch, dass das eine Anlaufstelle ist, dass das hier kompetente Ansprechpartner sind oder natürlich auch in Online-Foren. Aber das muss man ja einfach mal auf den Punkt bringen. Also ne, deswegen gibt es ja so wichtige Institutionen wie die Ihre, dass sich nicht nur diejenigen, die Gefährdung vielleicht haben, sondern auch die, die sich Sorgen machen, hier ran wenden können und dann hier auch einfach professionelle, kompetente Unterstützung kriegen. Das wird zu wenig gemacht. Und da sage ich Eltern auch immer, wenn Sie die Sorge haben, dass das bei Ihrem Kind sein könnte, dann müssen Sie sich auch selbst gut versorgen. Am Ende eines Tages, meine Damen und Herren, am Ende eines Tages geht es aber nur um eine einzige Sache, nämlich, dass sich Indianer und Cowboys die Hand reichen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe ein bisschen überzogen, wir haben aber auch deutlich später angefangen. Deswegen würde ich Sie bitten, wenn Sie noch Fragen haben, dass Sie vielleicht noch, ja, so gefühlt vielleicht noch 3-4 Minuten sitzen bleiben. Wir haben es ja noch nicht mal viertel nach, dass wir jetzt einfach auch dann Fragen einfach ein bisschen in den Blick nehmen können. Ja, vielen Dank erstmal.